Hey Marco,
Ja.
letzte Woche warst du ja nicht da. Da
Ja.
warst du im Urlaub, im wohlverdienten Urlaub. Und da habe
Ja.
ich mit unserem guten Freund und Kollegen von Cinema Strikes Back Marius
Ja.
über die einzige Obi-Wan Kenobi-Episode gesprochen, die uns beiden bis dato ziemlich gut gefallen hat. Also die war jetzt
Ja.
nicht fehlerfrei, aber die war von allem, was wir bis dato hatten, am besten, so sehen wir das. Ich habe ja dein Fazit gar nicht dazu gehört, aber wenn du die so in einem Satz beschreiben müsstest, würdest du dich da ungefähr uns anschließen?
Also erstmal einen Satz rausdrücken, aber ja, ungefähr würde ich mich da anschließen. Wobei ich mir gar nicht so sicher. Ich mochte das Ende von der zweiten Episode sehr. Und ich mag dieses Ende, diesen Matchcut zu Anakin Skywalker rüber, mag ich so sehr, dass ich sagen muss, ist das nicht besser als alles, was ich in Episode 3 gesehen habe?
Würde
Und
ich nicht
damit.
sagen, weil der Rest von Folge 2 hat es so runtergedrückt und ich finde, dass Folge 3 wirklich starke Momente hatte, auch gerade wie Vader das erste Mal inszeniert wurde aus der Sicht von Obi-Wan Kenobi, fand ich wirklich stark. Und ich finde, er wurde sogar tatsächlich, sag ich als jemand, der glaube ich sehr kritisch ist, wie zurzeit Star Wars Figuren geschrieben werden. Ich hatte das Gefühl, dass der Vader, den wir letzte Woche gesehen haben, der perfekte Mix ist aus Oldschool Vader, Originaltrilogie und Anakin Skywalker, habe ich glaube ich im Podcast gesagt, weil auf der einen Seite ist er so methodisch und berechnet, wie das, was wir aus Empire Strikes Back kennen. Er mordet sich links und rechts durch Leute, einfach nur, weil er hofft, dass Obi-Wan dadurch aktiv wird und er ihn kriegt. Das hat er ja im Grunde genommen mit Han gemacht in Empire, um Luke anzulocken. Und auf der anderen Seite ist aber auch noch der Hayden Christensen Vader drin, wenn er merkt, okay, this time it's personal. Und ich werde dich genauso verbrennen wie du mich. Und das fand ich ziemlich cool. Er ist noch nicht ganz dieser super fertig methodische Bad Guy, den wir kennen aus den originalen Filmen. Da ist noch etwas von dieser Wut und diesem unreifen Rachegefühl von Anakin drin. Und ich mochte diesen Mix überraschend gerne.
Ja, ich weiß, weil ich habe den Podcast gehört.
Okay,
Du
gut. Ich
erzählst mir
weiß
nichts Neues. Wir
ja.
müssen ein bisschen aufpassen. Ich weiß noch, als ich dir gesagt habe, ich würde gern Folgenbesprechungen machen zu Obi-Wan Kenobi, und zwar genau über Better Call Saul, dann habe ich ja auch gemeint, das heißt ja nicht, dass es eine Review ist.
Ja,
Wir reden
genau.
nicht die ganze Zeit darüber, wie wir etwas finden. Und ich habe euren Podcast, ich muss jetzt weit ausholen. Ich war ja eine Woche im Urlaub. Und Urlaub bedeutet für mich manchmal, ich muss wirklich abschalten, weil ich wusste, wenn ich jetzt irgendwie mal ein Kenobi Folge 3 schaue im Urlaub, ich bin dann voll im Arbeitsmodus. Ich habe einen Notizblock, ich fange an, mir Sachen aufzuschreiben, ich fange an, im Internet zu lesen, was andere darüber denken. Ich fange an zu arbeiten, wenn ich das mache. Also habe ich das lieber nicht
Ja,
gemacht
ich kenn
und habe
das.
Lego Star Wars, das aktuelle Lego Star Wars, The Skywalker Saga, mit meinem Neffen gespielt. Und das hat mich daran erinnert, warum ich Star Wars so liebe. Also der ist zu jung noch, um die Filme zu gucken. Der ist da noch nicht so weit. Spielt aber viel Lego. Er liebt Lego. Und wenn er sieht, dass die Xbox angeht, dann siehst du das Leuchten schon in seinen Augen. Alles andere ist egal. So, und dann habe ich Lego Star Wars, die Skywalker-Saga angefangen. Und das hat halt alle drei Trilogien, weil Skywalker-Saga. Und du kannst ja immer den Anfang einer Trilogie aussuchen. Und ich
Ja.
habe natürlich, wie fängt man an? Wenn man Star Wars jemandem zum ersten Mal zeigt, Quizfrage, ich höre viel zu oft die falsche Antwort.
A New Hope.
Natürlich mit The New Hope. Wer behauptet, dass Episode 1 ist, soll nur kurz drüber nachdenken, was uns Star Wars erzählt. Die Wendung mit Darth Vader und so, das geht doch nicht.
Selbst wenn ich die X-Men-Filme gucke, schaue ich doch nicht First Class
Ja,
zuerst.
natürlich nicht.
Ich will den fertigen Magneto und den fertigen Charles sehen und dann zurück in die Zeit reisen, um zu gucken, wie kam es zu dem Bruch und wie wurden sie zu denen, der sie sind,
Es
die
gibt
sie
in der
sind.
gesamten Filmgeschichte kein einziges Prequel, das man vor dem Originalfilm gesehen haben muss. Im
Genau.
Gegenteil, die Prequels in fast allen Filmen und Serien basieren auch immer darauf, was schon vorher gesehen wurde. Da ist
Genau.
die zeitliche Abfolge scheißegal.
Es gibt ja auch immer so leichte Anekdoten, die dann erst im Kontext mehr Sinn ergeben, dass du den originalen Film gesehen hast. Bestes Beispiel ist, wenn man die Originale, ich glaube, 5 Filme waren das, die originalen Planet der Affen-Filme guckt. Ich weiß nicht, ich meine, im zweiten Teil wurde gesagt, dass das erste Wort, das ein Affe je gesprochen hat, No war. Ja? Und dann guckt man Rise of the Planet of the Apes von Rupert Wyatt und da schreit Caesar, No! Und ich so, ah ja, das war der Moment, wo die Affen angefangen haben zu sprechen. Geil. Und das ist ein netter Callback, aber es ist auch ein wichtiger Charaktermoment für ihn. Aber er kriegt wesentlich mehr Gewicht, wenn man sich an den an die Worte erinnert aus den originalen Filmen.
Ja, genau. Und jetzt lass mich kurz zu meiner Anekdote zurückkommen. Und ich zeig meinem Neffen Lego Star Wars. Und wir wählen A New Hope aus. Wir beginnen damit. Und da kommt schon die blaue Schrift. Und er guckt schon so, okay, was ist da los? Und dann klatscht das Star Wars Logo rein in die Musik von John Williams. Und mein kleiner Neffe sitzt neben mir und sagt einfach nur, wow. Und ich so, oh Gott, ich hab ihn mit Star Wars. Das war sein erster Kontakt mit Star Wars. Und das erste, was er sagt, als das Logo reinfliegt, ist wow. Und dann haben wir im Urlaub, haben wir A New Hope durchgespielt. Was auch nicht so lang dauert, wir haben es nur ein paar Mal spielen können. Aber trotzdem, das war sein erstes Mal Star Wars. Ich habe ihm dann immer erklärt, was so passiert und wer ist und dann von Darth Vader erzählt. Und das ist so schön gewesen, so ein herzlicher Moment. Das hat mir nochmal gezeigt, warum ich Star Wars so liebe. Also mein letztes Star Wars Video auf dem Kanal bisher war ja noch nicht mal zu Kenobi, weil dann hat nämlich genau dann mein Urlaub angefangen, sondern zu einer Deleted Scene von Star Wars Return of the Jedi.
Ich habe dein Video gesehen.
Ja, weil ich auf Star Wars im Konzert war. Und was für eine Stimmung das war. Weißt du, sämtliche Generationen von Star Wars Fans, wirklich Enkel mit Opa und dem Vater und der Mutter dazwischen, ganze Generationen sind da hingegangen, alle mit Gänsehaut und Standing Ovations für die Musik. Und das ist halt Star Wars. Das macht Star Wars so toll. Und irgendwie wollte ich mir das im Urlaub nicht mit Kenobi kaputt machen, auch wenn die dritte Folge die wahrscheinlich beste ist. So, das ist so der Hintergrund, um ein bisschen auszuholen. So, that being said, also ich habe dir die Anweisung gegeben, ja, nicht so viel Review. So, du und Marius habt hauptsächlich Review gemacht. Aber ich kann es euch nicht verdenken, weil bei einer Serie Better Call Saul, weißt du, wo ich die ganze Zeit mit meinen Gästen, weil du ja nie dabei warst, über Subtext rede, über Bedeutung, was sie sich dabei gedacht haben, über intelligente Callbacks und so.
Aber
ne?
Das gibt's dort nicht.
Ja, das gibt's dort einfach nicht. Es gibt Cameos,
nicht.
Es gibt Fanservice, nicht mal so viel Cameos, was schon wieder ein Pluspunkt ist.
Ich konnte selbst in der 9. und 10. Season von The Walking Dead mehr über Subtext, Inszenierung, clevere Callbacks und so weiter sprechen, als über die Obi-Wan Kenobi-Serie. Und ich gehe einen Schritt weiter. Gestern wurde ich sehr überrascht. Ich habe gestern die erste Episode von Miss Marvel gesehen.
Ja.
Eine Show, auf die ich mich überhaupt nicht gefreut habe. Mhm. Es gibt sogar ein Video, wo ich gesagt habe, oh Gott, was wird das denn? Die erste Folge ist inszenatorisch, nimmt sie Obi-Wan Kenobi zur Schule. Mhm. Also da bin ich ja richtig überrascht gewesen. Die hat Scott Pilgrim versus the World Attitüden, die hat Spider-Man Into the Spider-Verse Attitüden drin, von der Art und Weise, wie es inszeniert ist. Mhm. Und Obi-Wan Kenobi hingegen leider Gottes stümperhaft.
Das ist ein guter Punkt, weil ich bin seit gestern wieder in der Arbeit. Wir nehmen heute auf, das ist ein Donnerstag. Gestern ist die vierte Folge rausgekommen. Also habe ich die dritte und die vierte Folge in einem Aufwasch geschaut. Ne? Mhm. Und ich saß fast schon entgeistert da, weil ich hatte mir aufgeschrieben für meine Videoplanung, ja, du machst so ein Analysevideo irgendwie zu Kenobi 1 bis 4, irgendwie sowas, weil ich habe die anderen Folgen ja auch nicht. Irgendwas Cleveres, was mir irgendwie schon einfallen wird. Und nee, ich saß einfach ein bisschen entgeistert da und habe die ganze Zeit in meinem Hinterkopf gehabt, ich möchte auch nicht mal eine Kritik zu der Serie machen oder so. Dafür ist es auch zu früh, weil jetzt sind es ja nur noch zwei Folgen. Aber ich würde gerne analysieren, was ich an der Inszenierung so stümperhaft finde. Und ganz viele dieser Sachen, die ich stümperhaft, dilettantisch finde, die passieren in dieser vierten Folge.
Ja, es gibt eine Szene, es gibt zwei Szenen, die derartig peinlich sind. Eine ist einfach stümperhaft, das ist, wenn wir noch darüber sprechen, hat was zu tun mit Wasser und wie sich ein Gang füllt mit Wasser und was man alles nicht zeigt, was man zeigen sollte, weil so erzeugt man ja Spannung, man cuttet einfach, und es ist vorbei. Und das andere ist, wie sich hier Alaria Sand, Tala heißt sie in der Show, befreit von zwei Stormtroopers.
Ja. Ja, da gibt's viele Beispiele. Also ich möchte es auch wieder nicht, weißt du, wenn wir Folgenbesprechung machen, es bringt nichts, wenn wir uns immer wiederholen und immer die gleichen Sachen durchkauen, warum wir etwas doof finden oder nicht. Bei Book of Boba Fett hatten wir ja auch viel Angriffsfläche leider. Aber ich glaube, wenn wir hier gerade bei dieser Folge analytisch durchgehen, was ist inszeniert, wie es inszeniert ist, warum ist es so inszeniert und hätte man es nicht anders inszenieren können, das finde ich, glaube ich, ganz interessant. Und im Hinterkopf habe ich gerade, wie gesagt, jetzt ist Donnerstag, dass das mein nächstes Video werden könnte. Ich will immer nichts versprechen, genauso wie bei Podcasts. Ihr seht schon, Obi-Wan Kenobi nimmt uns tierisch ein, aber wir haben noch ganz viele andere Podcast-Themen, die jetzt irgendwie, weil ich werde jetzt so viel dazu auf Social Media gefragt, du bestimmt auch, ob wir die auch noch behandeln, diese Themen. Und ich möchte es wenigstens ausnahmsweise, was ich ja wirklich nicht gerne mache, Sachen ankündigen, anschneiden, was wir noch so vorhaben in den nächsten Wochen, bevor wir weiter über Kenobi reden. Also ich habe gestern erst, ich war nicht in der Pressevorführung, du auch nicht, ich habe gestern erst Jurassic World 3 gesehen, Dominion.
Mhm.
Und über den Film würde ich mich gerne auskotzen, mehr als über Kenobi.
Ich hab's befürchtet, also Jurassic Park 1, einer meiner Lieblingsfilme auf der Welt, die Jurassic World 3, ich kann nichts damit anfangen. Ich habe den Trailer zu Teil 3 gesehen und gedacht, oh oh.
Ja, aber wir machen jetzt hier keine Kurzreview oder so. Ich möchte nur sagen, ich möchte kotzen über diesen Film und das werden wir auch noch machen, nur nicht jetzt. Also ja, diese Folge hört ihr am, genau, die hört ihr am Sonntag. Bis dann hat Yves das auch gesehen und in den nächsten Wochen werden wir uns Jurassic World 3 nochmal ausgiebig widmen. Da gibt's auch mehr, also auch inhaltlich zu besprechen, als ich gedacht hätte. Also, ja, vielleicht folgt mir einfach auf Twitter, wenn ihr schon einen kleinen Ausblick darauf haben wollt, was mich alles so stört. Außerdem haben wir vor Monaten schon beide, also du auch vor Monaten, oder? Mass of Talent gesehen.
Oh ja.
Ja, da war die Pressevorführung so früh, weil der Film hätte viel früher rauskommen sollen, wurde dann massiv verschoben und kommt jetzt die Tage raus. Und dann werden wir natürlich auch was zu Nicolas Cage machen. Und eine Sache, da wollen wir wieder nicht mit Marius, aber mit den anderen beiden von Cinema Strikes Back reden, nämlich Stranger Things. Das hatten wir auch schon im Raum.
Ich hab's endlich durch.
Hast du? Ja, endlich. Ja, nice. Ja, darüber müssen wir reden, glaube ich. Und der perfekte Zeitpunkt wäre wahrscheinlich kurz vor der zweiten Staffel, würde ich jetzt sagen. Vom zweiten Teil der vierten Staffel.
Genau.
So, ich glaube, das ist ein guter Zeitpunkt. Hat ja auch jede Folge Spielfilmlänge gehabt. Also jede Folge ging mindestens, warte mal, über eine Stunde, doch, wieder. Jede einzelne. Mhm. Also das war ja absurd. Deswegen war da viel aufzuholen. Und das wird auch noch alles passieren, aber heute reden wir über Obi-Wan Kenobi, Episode 4. Ich versuche nicht zu sehr in den Kotzmodus zu kommen, sondern wirklich es sauber aufzuarbeiten, weil es gibt ja auch vieles, das mir im Detail sehr gut gefällt sogar. Also richtig gut. Es ist nur eine Show für mich der verpassten Chancen. Und das macht es so schlimm.
Das hab nicht mal ich mehr. Also ich bin fast raus nach der Folge, muss ich leider sagen. Sowohl plottechnisch, ich sehe halt so viel Potenzial in dieser Show und nichts davon wird auch nur irgendwie genutzt und es ist eine Serie, die Obi-Wan Kenobi heißt und die wird dem Namen nicht gerecht, finde ich, und ich finde es auch so witzig, wenn ich dann manchmal mir anhöre, ja, was hast du denn erwartet, oder dann schalt doch mal das Gehirn aus und genieße einfach, und ich nee. Wenn wir das machen würden, dann würden wir nur noch dummen Content kriegen. So, und ich finde, es ist absolut keine Sünde, ein bisschen Anspruch zu haben an das, was man konsumiert. Und ja.
Es ist ja auch erst recht keine Sünde, wenn dir ja der Anspruch versprochen wird im Vorfeld.
Ja.
Es ist ja nicht so, als würden sie rumrennen und sagen, das ist Terrence Hill.
Es wurden ja mit Sachen rumgeworfen, mit Begriffen wie klassischer Western à la Clint Eastwood und Logan. Mhm. Das waren ja alles Begriffe, mit denen gearbeitet wurden. Und natürlich hat man da eine gewisse Erwartungshaltung. Ich hätte nicht gedacht, dass es erneut sich einfach anfühlt wie Content. Es ist keine Serie, es ist Content. Und ich mache da mittlerweile einen ganz großen Unterschied zwischen Content und Serie.
Das ist übrigens ein Stichwort vielleicht noch, ein Podcast, den ich gerne mal mit dir machen würde, bevor es losgeht. Wir müssten eine Preview zu Andor machen. Also Andor.
Oh, yeah.
Weil tatsächlich, nach dem Trailer, den sie auf der Star Wars Celebration gezeigt haben, habe ich jetzt riesen Hoffnung in diese Serie.
Ich finde, das sieht auch cool aus. Habe auch ein kleines Video dazu gemacht. Mhm. Es sieht wirklich gut aus. Ich habe jetzt so eine Grundskepsis, dass ich mich auf nichts mehr hype und danach erst rede. Aber ja.
Das ist auch okay. Also wir sind ja auch gebrannte Kinder, was das angeht. Also ja. Aber trotzdem, ich möchte es auch nicht alles schlecht reden, weil ich mag auch
Mandalorian. Um Gottes Willen, ich gebe ja allem eine faire Chance. Und nur kleine Nebenanmerkung. Bestes Beispiel ist, ich habe den Trailer gesehen für Miss Marvel. Mhm. Eine Serie, die mir nicht mehr hätte am Hintern vorbeigehen können, vom Trailer her und vom Comic her. Ich habe gestern die erste Episode gesehen und konnte nicht fassen, wie viel Herz das hat und wie gut die erste Episode war für das, was es ist.
Ich finde das so geil, dass du so gerne abschweifst, dass du gar nicht merkst, dass du zum zweiten Mal das Gleiche erzählst.
Ach so, ja,
du hast es vor 15 Minuten gesagt.
Hab ich es nicht davor erzählt, bevor der Podcast noch nicht anging?
Nee, ich glaube, im Podcast gesagt.
Im Podcast schon?
Ich glaube schon. Oder ich bin jetzt so bescheuert, weil du es mir zum zweiten Mal erzählst.
Ich glaube, jetzt bist du bescheuert.
Aber das kann auch sein.
Das war bevor wir den Podcast, wir haben noch davor ein bisschen gequatscht.
Ach, wirklich?
Ja, deswegen.
Boah, die Zeit wird es auflösen,
wenn dieser Podcast
geschnitten ist.
Ja.
Okay, du magst Miss Marvel. Jetzt machst du mich neugierig, weil ich wollte tatsächlich einen Rewatch von Mandel Malcolm mittendrin machen auf Disney Plus. Das ist auch die Tage erst gekommen. Natürlich ist das super. Und Miss Marvel hat mich ja so sehr erinnert an Malcolm in the Middle, dass ich gedacht habe, jetzt schaue ich doch lieber Malcolm in the Middle. Aber wenn ich jetzt so viel Positives zu Miss Marvel höre, muss ich doch wenigstens mal reingucken.
Du kannst eher vergleichen mit klassischem Peter Parker Storytelling, was ich richtig krass finde.
Das habe ich auch gesehen auf Twitter ganz viel mit Vergleichsbildern mit die Peter Parkers, wie sie gebullied quasi durch die Highschool laufen und wie es Miss Marvel eben auch tut.
Ja, ich dachte auch, der ganze Trailer war so wischiwaschi. Ich dachte auch, ich bin absolut nicht die Zielgruppe. Mhm. Und ich dachte mir, oh Gott, und sie ist ein Fangirl von Captain Marvel, so der charismaloseste Charakter im MCU. Wenn Kamala Khan übernehmen würde für Carol Danvers, würde ich ohne Spaß sagen, ja. Die hat Charisma, die hat Herz, ist toll.
Siehst du, da habe ich andere Probleme als du mit Captain Marvel. Ich mag den Film auch nicht, aber ich finde Brie Larson ganz toll. Und ich finde, dass sie das auch toll spielt.
Ich mag Brie Larson in anderen Rollen.
Brie Larson hätte ich gerne unter einer besseren Regie in einem besseren Film.
Aber auch mit besseren Drehbüchern. Also ja. ich finde generell, Brie Larson kann ja was. Also hast du Room gesehen?
Ey, du, nee, hab ich tatsächlich nicht, aber ich weiß, dass Brie Larson was kann. Ich liebe Brie Larson.
Ihr bester Film ist ja auch ihr Oscar-Film.
Und, ihr bester Film ist natürlich Scott Pilgrim.
Aber wo sie die Hauptrolle spielt.
Ja, schon.
Und da ist sie wirklich super drin. Aber in Captain Marvel ist halt scheiße geschrieben, durch und durch. Und für mich der uninteressanteste Charakter des gesamten MCUs.
Ja, ich dachte, da kommt noch was. Aber nee, genau.
Obwohl, also,
dieses Superlativ.
Vielleicht getoppt von den Eternals.
Ja, natürlich. Und zwar jeder einzelne Eternal. Ich erinnere noch mal dran, die Hauptfigur in Eternals ist so uneinprägsam, dass ihr nicht gemerkt habt, dass in Captain Marvel der Bösewicht ist.
Krass. Stimmt.
Nur anders angemalt.
Aber das könnte man auch sagen, Captain Marvel war so belanglos, dass man Bösewicht erneut vergessen hat. Also das kannst du in beide Richtungen drehen.
Aber es kommt sich an Eternals.
Aber ich bleib dabei. Irgendjemand hat die beste Analogie gefunden für Eternals. Und du als rabiater Eternals-Hasser, dir dürfte das sehr gefallen. Irgendjemand hat gesagt, stell dir mal vor, jemand macht einen X-Men-Film. Jeder Charakter ist Cyclops. Und die Dialoge, die sie kriegen, sind die vom Architekten aus Matrix 2.
Das ist die beste Zusammenfassung.
Das ist das Beste, was ich je gehört habe.
Oh, wow,
und es stimmt so. Also X-Men, jeder ist Cyclops und sie kriegen die Dialoge vom Architekten von Matrix 2.
Das ist ja Hammer, ey.
Das ist Hammer, oder?
Das werde ich nie wieder los.
Ich habe das gehört und ich habe so gelacht und gleichzeitig war ich ein bisschen sauer. Ich so, warum bin ich nicht drauf gekommen? Das ist so ein Satz, den ich locker in meinen Videos hätte sagen können.
Und du redest nur immer über Kackhaufen auf Teppich, um diese Expectations zu subverten und Affen, die Fußbälle vögeln, so Star Wars geht. Das sind deine Analogien.
Das sind meine zwei Lieblingsanalogien.
Ja, das hat mich natürlich aufgeregt an eurem Podcast. Ich habe ihn jetzt nur ich habe ihn noch nicht weitergehört. ihr habt natürlich über Gott und die Welt geredet und seid nur abgeschweift. Aber was rede ich hier in einem Glashaus sitzend? Wir haben jetzt 20 Minuten. Wir haben gefühlt mindestens zur Hälfte nur über andere Dinge geredet. Wenn wir eh schon dabei sind, nur abzuschweifen, dann können wir auch kurz über den Sponsor dieses Podcasts reden, oder Yves?
Ja. Und das sind die Hogwarts House Days 2022, die nämlich diesen Podcast sponsern. Das heißt, wenn ihr Bock habt auf Harry Potter und das verwunschene Kind, die Fortsetzung der Geschichte rund um Harry, Ron, Hermine und so weiter und das live in Hamburg.
Hamburg.
Hamburg. dann könnt ihr das in einem speziellen Event sehen. Und zwar finden dann zwischen dem 21. und 27. Juni die House Days statt mit Fans aus ganz Deutschland, die ihr persönliches Hogwarts-Haus feiern. Das sind 4 Sonderveranstaltungen zu den Terminen. Das ist ja ein wirklich starkes Theaterstück. Ich glaube, Showbeginn ist um 14.30 Uhr, Einlass 13 Uhr. Das ist aber nur Teil 1. Das geht dann abends weiter. Also das ist wirklich ein sehr großes Stück, weil es quasi eine Fortsetzung ist.
Ach, jetzt verstehe ich das in den Notizen mit Teil 1 und Teil 2. Ja, ist das so krass?
Ja, es ist wirklich lang, aber das ist halt direkt das Ding für Fans. Und man konnte sich halt auch vorab, kann man herausfinden, zu welchem Haus man denn gehört, dass man denn auch zelebriert. Es gibt am Dienstag, den 21. Juni, die Vorstellung für Haus Hufflepuff. Und Spoiler-Alarm, da werde ich am Start sein. Dann 22. Juni ist Gryffindor, 23. Juni ist Slytherin und 27. Juni ist Ravenclaw. Ja,
das alles im Meertheater in Hamburg. Ja. Meertheater. Ihr findet alle Links dazu auch in der Videobeschreibung. Aber jetzt mal ganz kurz, bevor wir jetzt weiter unser Skript da durchgehen und was wir alles erwähnen müssen unbedingt, damit ihr wisst, was euch da überhaupt erwartet. Ja. Jetzt kurz zu den Häusern, Eve, ne? Weil ich ja eher der Potterhead von uns beiden bin, wie ihr bestimmt im Fantastische Tierwesen-Podcast von uns gehört habt.
Ja.
Welches Haus bist du?
Hufflepuff.
Ja, weil du da bist oder weil du wirklich Hufflepuff bist?
Ich habe den Test gemacht und der Test ist auch in den Shownotes.
Nice, ich wusste das nicht, aber stimmt. Wenn ich jetzt drüber nachdenke, ich habe noch nicht drüber nachgedacht, was für ein Haus du bist, aber natürlich bist du Hufflepuff.
Ich habe, wie gesagt, ich fand die Fragen sehr interessant. Ich wusste auch nicht, wie man daraus steht. Ich muss halt dazu sagen, ich bin ja so ein kleiner Harry Potter Neuling. Mhm. Ich habe letztes Jahr das erste Mal alle Filme gesehen. Und das war also der Startschuss für die Rewatch-Reihe auf Moviepilot. Hat mir auch wahnsinnig gut gefallen. So habe ich überhaupt erst die Fan-Community kennengelernt, diese Welt kennengelernt. Und die hat mich auch wirklich in den Bann gezogen. Vergessen wir jetzt mal kurz diese Fantastic Beasts-Filme und sprechen wirklich nur über die Haupt-Harry Potter-Filme. Die waren wirklich überraschend mein Ding. Aber ich wusste nicht wirklich, wie das funktioniert, in welches Haus ich passe. Mhm. Und hab mir da auch ehrlich gesagt bis dato nie Gedanken gemacht. Das ist so witzig. Weil so wie wir Hardcore-Star-Wars-Fans darüber sprechen, was bist du denn eher? Bist du Jedi, bist du Sith, bist du Bounty Hunter und so weiter und so fort. Das sind so Gespräche, die ich immer geführt habe. Waren das die Gespräche, die Harry-Potter-Community auch in den Kommentaren immer miteinander hatte? Und deswegen fand ich es witzig, dass Hufflepuff bei rauskam und du sagst, das passt zu mir.
Ja, absolut, natürlich. Es liegt an den Eigenschaften. Ich habe den Test übrigens nicht gemacht und das aus einem guten Grund, weil ich Angst vor dem Ergebnis habe.
Wieso, was glaubst du, was du bist?
Pass auf. Also ganz früher war ich Gryffindor. Ganz früher war ich Gryffindor. Weil ich die Farben auch am liebsten mag, auch den Schal und alles. Ich glaube, fast jeder ist am Anfang Gryffindor, wenn sie anfangen, das Buch zu lesen. Es geht ja um Harry Potter und so. Aber umso tiefer du in der Welt bist, umso mehr identifizierst du dich mit den Häusern und findest eher, was zu dir passt. Und Gryffindor ist es tatsächlich nicht, weil mittlerweile gucke ich drauf und denk so, ja, die sind besonders mutig, na toll. Mutig klingt in dem Kontext, gerade bei Harry Potter, oft auch einfach, ihr seid besonders doof. Euch ist alles egal und ihr seid einfach nur mutig und rennt nach vorne raus, während alle anderen wenigstens wirklich spezifische Eigenschaften haben. Also ich glaube, ich esse wie jemand von Hufflepuff. Ich bin wirklich so gemütlich wie jemand von Hufflepuff. Ich wäre gerne so mutig wie jemand von Gryffindor. Ich wäre gerne so gerissen wie jemand von Slytherin. Ich rede wie jemand von Ravenclaw, aber im Herzen bin ich, glaube ich, tatsächlich Slytherin mittlerweile. Ganz früher Gryffindor und jetzt Slytherin, das komplette Gegenteil. Also quasi
mach
die Sith.
Mach den Test.
Wie gesagt, ich habe Angst vor dem Ergebnis. Aber warum Slytherin? Weil das sind ja die wirklich unangenehmen noch dieser Welt. Mein Ding ist bei Slytherin, ich habe ein Problem mit den Bösen, die bei Slytherin sind. Und das ist für mich aber nicht der Grund, Slytherin zurückzulassen. Weißt du, was ich meine? Das ist ein großes Haus mit einer Tradition und auch starken Figuren wie Snape. Snape ist einfach eine meiner Lieblingsfiguren.
Das ist meine Lieblingsfigur.
Wie kann ich denn eine Slytherin toll finden? Also ich finde halt, die brauchen halt dringend eine Reinigung im Haus. Also im Sinne von, sie müssen sich ideologisch mal reinwaschen. Also die haben wirklich Probleme auch mit ihrer Historie. Ist gar keine Frage. Aber ich finde sie so, dieses Gerissene daran, das finde ich so interessant. Weißt du, in Videospielen bin ich immer der Typ, der schleicht mit einem Dolch in der Hand. Und die Leute von hinten der Dolch, das bin ich in einem Videospiel. Ich bin immer Assassins, wenn es geht. Wenn das die Klasse ist, die du auswählen kannst, dann ist es das, was ich nehme. Und deswegen ist es im Herzen einfach Slytherin, während es früher einfach Gryffindor war. Wer hätte das gedacht? Und ja, ich habe immer noch Angst vorm Test, aber den Test verlinken wir, glaube ich, auch in den Shownotes, oder?
Absolut, absolut. Der Test ist in den Shownotes und wo ihr Tickets findet, das ist alles in den Shownotes.
Ja, genau. Und aber jetzt mal ganz kurz zum Stück selber, Harry Potter und das wunschende Kind. Ich habe ja alle Bücher gelesen. Nur ich habe das eine Buch nicht gelesen, nämlich Harry Potter und das verwunschene Kind. Weil ich immer von meinen Fellow Potterheads Freunden gehört habe, das ist halt ein Stück, das man sehen muss und das sollte man nicht lesen. Es ist einfach nicht dafür geschrieben, um gelesen zu werden. Und ich bin halt großer Fan der Bücher und deswegen habe ich mich davor gescheut, das zu machen. Und ich bin ganz froh, dass ich das Stück auch gucken kann. Ich bin leider nicht bei den House Days dort, nicht so wie du, aber... Aber ich hab schon mit unseren Kollegen geredet und ich bin ja öfter mal in Hamburg. Und wenn ich das nächste Mal in Hamburg bin, werde ich mir auf jeden Fall Karten besorgen und werde da jetzt einfach hingehen.
Also ja, definitiv. Aber das Besondere an den House Days ist halt auch, dass nicht nur ich da sein werde. Mhm. Es wird ein Harry Potter Quiz für ausgewählte Besucher geben und der Cast des Stücks wird da auch anwesend sein. Das ist ziemlich, ziemlich stark. Das ist ziemlich stark. Und da gibt's auch Foto-Ops und individuelle Dekoration, Ambiente, je nach Hogwarts-Haus. Wie gesagt, jeder Tag ein anderes Haus. Ich glaube, das kann ziemlich
sein. Es gibt sogar einen Kostümwettbewerb.
Kostümwettbewerb und es gibt Essen und Trinken. Okay, das ist immer gut.
Das ist aber mein einziges Problem mit Haus Slytherin. Ich finde die Farben gar nicht so geil wie bei den anderen Häusern. Wobei Ravenclaw mit dem Blau, das ist, glaube ich, ne, fand ich jetzt auch nicht so. Hufflepuff und Gryffindor haben die schönsten Farben einfach. Das muss man.
Ja, jedenfalls könnt ihr euch im Vorfeld auf der Webseite anmelden. Der Link ist auch dazu in unseren Shownotes.
Ja, und wenn ihr das Stück seht, dann wisst ihr auch endlich, wie es weitergeht, weil es ist ja das 8. Kapitel der Harry Potter Saga. Das muss man dazu sagen. Also 8 Filme, ja, aber es sind nur 7 Bücher. Und das ist tatsächlich eine Fortsetzung, die 19 Jahre später spielt. Ich ahne, wie es weitergeht, weil ich bin bei dem großen Twist der Story schon gespoilert worden. Es gibt ja in jeder Harry Potter Story und Fantastischen Tierwesen Story gibt's immer einen Twist. Ich kenne den Twist und ich weiß, dass das tatsächlich eine große Diskussion ist unter den Fans. Und ich habe selber diese Diskussion geführt, weil ich glaube, dass der Twist eigentlich gar nicht so schlecht ist. Aber davon werde ich mich jetzt einfach selbst überzeugen, wenn ich das Stück dann auch wirklich gesehen habe und nicht nur den Twist kenne. Ich bin auch relativ, ja, wie soll ich sagen, schmerzbefreit, weil ein paar der Twists habe ich in der Story damals bei Harry Potter vorhergesehen, vor allem den Snape-Twist. Ich bin jahrelang rumgerannt, habe allen Leuten erzählt, also das war so eine Prä-Internet-Ära für mich, habe den Leuten erzählt, dass Snape in Wirklichkeit ein Guter ist und keiner wollte mir glauben, zumindest im Freundeskreis. Und dann war ich froh, dass das Buch das aufgelöst hat und ich bin gespannt, wie ich mit dem Twist in Kapitel 8 umgehe von Harry Potter. So, wenn ihr das nicht verpassen wollt, alle Links nochmal in den Shownotes. Und damit jetzt Werbung Ende.
Yep. Und jetzt springen wir rein von Potterheads zu Kenobi.
Kenobi. Okay, wie fangen wir an? Ich hab hier nur so ein paar wilde Notizen mir notiert gestern. Ich habe auch noch gar keine so Recaps geschaut oder mich groß schlau gemacht über die Folge. Ich war einfach zu schockiert über die Inszenierung. Aber fangen wir mit irgendwas an, was mir gefallen hat, okay? Was ich mochte, ich hab's ja schon gesagt, das Ende von Episode 2, dieser Matchcut, ne?
Ja.
Die Realisierung, wenn wirklich mal die Kamera ruhig das nahe Gesicht von Obi-Wan Kenobi zeigt und wie er realisiert, dass Anakin noch lebt. Anakin sagt, Schnitt, Darth Vader im Bagdad-Tank. Das gefällt mir.
Es ist witzig, dass du das sagst. Ich weiß genau, was du jetzt sagen willst. Dir hat die Anfangssequenz gut gefallen, wo Obi-Wan im Bagdad-Tank jetzt war und wir hin und her. Und das ist auch das Einzige, was ich an der Episode mochte.
Ja, aber das ist ja auch gut, ne? Also es sind wirklich, das funktioniert ja auch, ohne dass das ausgesprochen werden muss.
Natürlich.
Das sind Momente, wo es kein Exposition-Dumping gibt, wo niemandem irgendwas erklärt werden muss, wo sich nicht alle benehmen wie fast in einer Kinderserie. Ich erinnere nur an die Folterszenen, die in dieser Folge passieren.
Oh mein Gott.
Ja, ich meine, diese Gespräche, ne, wenn du das mal daneben hältst mit, keine Ahnung, was habe ich neulich gesehen, was mich an Glorious Bastards erinnert hat? Ich weiß wieder. Na, egal. Ich will es nicht damit vergleichen. Aber eine Interrogation-Szene, eine Verhörszene, die kann halt super spannend sein. Oder sie kann super beliebig sein. Und hier haben wir eher eine beliebige. Was nicht beliebig ist, ist eben diese Montage am Anfang, die immer wieder mit Matchcuts spiegelt, die hier sogar Parallelen zwischen Obi-Wan Kenobi und Darth Vader.
Ja, einen, der auch leicht angekokelt ist und den anderen, der das Endresultat ist von dem, was da passieren kann. Das fand ich zum einen ziemlich geil, dass die beiden, ich meine, Vader muss ja tagtäglich Höllenschmerzen spüren, wenn er da drin ist.
Hm.
Und Obi-Wan hat den Hauch davon gespürt, was er ja eigentlich Anakin auch angetan hat. Das fand ich ziemlich geil.
Ja, das fand ich
siehst du in seinem Gesicht.
Ja, sowas mag ich und sowas hätte ich halt gerne mehr gehabt. Und das siehst du auch, dass wenn die Serie möchte, das Schnitt, Kamera, das Schauspiel, ne, das subtile Schauspiel in dem Fall von Ewan McGregor, wenn er nur in die Kamera schaut, wie bei diesem Ende von Episode 2, ne, dass das auf einmal funktionieren kann. Wenn du allem so ein bisschen mehr Raum gibst, und ich wünsche, die Serie würde viel mehr davon machen.
Ich wünsche generell, die Serie wäre ein Character-Piece. Die Serie ist eigentlich prädestiniert, ein richtiges Character-Piece zu sein für Obi-Wan Kenobi. Und es ist es leider nicht. Die paar Momente, die es das dann ist, die sind großartig. Mhm. Und die sind eigentlich auch der Grund, warum wir hier sind und warum wir einschalten. Aber es ist mir viel zu wenig. Die Serie verliert sich in meiner Meinung nach irrsinnigen Plotpoints, die keiner braucht, die nicht interessant sind, mit Charakteren, die keiner braucht, die nicht interessant sind, wenn ich eigentlich gar nicht diesen Bombast auch brauche. Ich dachte eigentlich, dass wir bei Obi-Wan Kenobi eine ruhige Serie kriegen, die ihm voll und ganz gewidmet ist und zeigt, wie fühlt sich der Kerl eigentlich nach allem, was geschehen ist, und wie macht er denn weiter? Wie nimmt er auch diesen heiligen Auftrag an, sich um Luke zu kümmern? Und was wir kriegen, ist nichts davon, so ein bisschen. Und das finde ich sehr schade.
Ja, ich habe das auch in einem Podcast gehört, dass du mehr gerne dieses Luke-Motiv hättest. Ich verstehe schon, warum sie es nicht gemacht haben. Ich habe es ja auch gesagt, der Autor, der ursprüngliche Autor, Amini, den sie halt vor einem Jahr erst, das zeigt halt immer so ein bisschen das Problem dieser Serie, dass sie die aktuellen Drehbücher erst vor einem Jahr geschrieben haben, während die anderen Drehbücher einfach weggeworfen worden sind. Der hatte der auch Drive geschrieben. Und Drive hat ja auch schon so eine Beschützer- Rolle, Geschichte, wenn man möchte. Also prädestiniert eigentlich für diese Serie. Aber mutmaßlich ging es da eben darum, dass Obi-Wan Kenobi Luke beschützt. Und das wäre zu nah an The Mandalorian gewesen. Das soll der Grund gewesen sein. Aber diese Geschichte ist ja nicht so anders.
Genau. Man macht doch genau das Gleiche. Man macht es nur anstatt mit Luke, mit Leia, was für mich weniger Sinn ergibt.
Es gibt insofern mehr Sinn, dass es dann halt nicht mehr nur in der Wüste spielt, so wie Mandalorian an sehr, sehr lange Zeit immer wieder. Gerade in der ersten Staffel, sondern sie jetsetten noch viel mehr durch den Weltraum und dadurch kommt so eine Abwechslung rein, die nur auf Tatooine gar nicht stattgefunden hätte. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Darth Vader gar keine so große Rolle gehabt hätte im ursprünglichen Drehbuch. Weil, weißt du, wenn der auf Tatooine gewesen wäre, da hätte er gewusst, wo er nachgucken muss, wo sein Sohn ist. Weißt du, was ich meine? Oder das ist der hätte das ja gemerkt. Und das darf halt nicht passieren. Also Darth Vader darf quasi niemals Tatooine betreten in dieser Serie, weil sonst machen wir noch mehr Plotholes auf als sowieso schon.
Ja, und aber da, guck mal, damit begraben wir aber auch die Origin-Story, die wirklich interessant sein kann. Wie hat dieser kleine Farmjunge angefangen, so ein Verhältnis aufzubauen zu diesem Eremiten da irgendwie in seiner kleinen Hütte auf Tatooine?
Das stimmt, aber es ist ja auch wieder ein bisschen ein Widerspruch, weil den Luke, den wir kennengelernt haben, der hatte, glaube ich, nicht den Eindruck, dass Obi-Wan, also dass Ben Kenobi, den er kennt, ein Jedi-Ritter ist.
Natürlich nicht, aber das wäre umso spannender, wenn er ihm einfach nur als so ein quirliger Onkel erschienen wäre und diese Jedi-Nummer gar nicht erwähnt hätte vor ihm, hätte ich das cool gefunden. Und
man muss auch zur Verteidigung sagen, ich habe auch nicht den Eindruck, dass die Leia, die ich in New Hope kennengelernt habe, dass die so tot traurig war, dass Obi-Wan Kenobi tot umgefallen ist.
Absolut nicht. Sie meinte, sie kennt ihn aus Geschichten von ihrem Vater. Das ergibt auch, und es ergibt auch keinen Sinn, dass ihr Vater, der dem quasi ein ganzer Planet gehört, dass der sagt, okay, Obi, das machst du.
Das kannst nur du und sonst niemand.
Ja, ist Blödsinn.
Das ist ja noch auffälliger, er als imperialer Senator, dass er einen Jedi-Ritter beauftragt. Das heißt,
während die Galaxis nach Jedi jagt.
Genau, die Geschichte erzählt uns ja eigentlich hier, dass das Imperium wissen muss, dass er mit den Rebellen, oder sie sind noch nicht die Rebellen, sie sind The Path, wie wir jetzt hier lernen, den ich übrigens ganz interessant finde. Also das finde ich wieder einen interessanten Punkt.
Ich finde die Idee cool, aber es ist ja gar nicht genügend Zeit da, um damit wirklich was Spannendes zu machen. Ich finde die
noch
Idee
nicht.
Spannend, weil sie in dieses Kriegsszenario gut reinpasst, so wirklich Flüchtlinge da zu retten und die neue Pässe zu besorgen und so weiter. Und das finde ich eigentlich spannend.
Wie so vieles beruht das ja auch auf einer wahren Begebenheit in Star Wars. Ne? Also wir haben ja immer wieder diese Rückbezüge zum Dritten Reich vor allem, also den Prequels. Davon ist es ja sehr inspiriert. The Path erinnert mich sehr an, ich glaube, die hießen Underground, oder? Die bei der Sklavenbefreiung in Amerika geholfen haben.
Lokomotiventunnel und so weiter benutzt haben.
Genau, dafür, daran ist es ja extrem angelehnt, weil die ja auch Tunnel benutzen, weil sie The Path heißen statt Underground und alles kurz vor der Befreiung noch der Sklaven. Und hier ist es ja quasi kurz vor der Rebellion, wenn du so willst. Was heißt kurz vorher? Es ist 9 Jahre vorher. Ja, ich glaube, daran ist es angelehnt. Das ist eine interessante Idee. Hat aber auch wieder das Problem, das, was du schon mal angesprochen hast in unserem ersten Podcast über die Serie, du machst ein bisschen den Jedi-Mythos kaputt. Weil wenn Jedi so ein Mythos sind, von dem kaum jemand gehört hat, anscheinend haben sehr viele Leute von denen gehört, die ja, Inquisitoren laufen die ganze Zeit rum und demonstrieren den Leuten, was Lichtschwerter und Macht bedeutet.
Ja. Alle 20 Jahre leidet die ganze Galaxis an Amnesie. So, ja. Also die haben doch gesehen, dass Inquisitoren, die selber die Macht haben, auf Tatooine rumgelatscht sind und nach Jedi gesucht haben. Wieso denken sie dann, das ist alles Humbug auf Tatooine und das gibt's gar nicht? Ergibt keinen Sinn.
Apropos Amnesie, es gibt einen angedeuteten Plotfehler, der jetzt auf Social Media gerade steil geht, der aber nicht ganz fair ist der Serie gegenüber. Und zwar hat der neue Autor der Serie, Joby Harold, wie wir ja auch im ersten Podcast festgestellt haben, nicht der aller krasseste Autor, wenn man auf seine Vita so guckt, der hat in einem Interview, das ist aber schon ein Jahr her, gesagt, dass es doch super interessant wäre, dann zu sehen, wie Obi-Wan Kenobi realisiert, dass Anakin Skywalker Darth Vader ist. Mhm. Das hast du im Prinzip hier immer noch drin. Leicht verändert, weil du, es geht nicht, also er erfährt nicht, dass Darth Vader Anakin Skywalker ist. Er erfährt, dass Anakin noch lebt, / Darth Vader lebt. Weil als er dieses Interview gegeben hat, hat er offensichtlich zu diesem Zeitpunkt, vor einem Jahr aber, als er gerade übernommen hat, nicht gewusst, dass er das weiß in Episode 3. In Episode 3 hat er die Videoaufnahmen gesehen, wie der Imperator.
Aber da weiß er doch, dass er Vader ist.
Ja,
er
genau.
Hört doch sogar Lord Vader
rise. Davon rede ich gerade. Das wusste der zum Zeitpunkt dieses Interviews offensichtlich nicht. Zwischenzeitlich hat ihm wahrscheinlich jemand gesagt. Aber es ist im Wesentlichen gefühlt immer noch in dieser Serie drin. Du denkst, er realisiert erst, dass Darth Vader Anakin Skywalker ist. So ähnlich ist es inszeniert. Aber eigentlich realisiert er, dass Anakin Skywalker / Darth Vader noch lebt.
Ja, und jetzt so ein Cyborg-Monster ist.
Genau. Aber eigentlich müsste er, dass er nicht, dass er lebt, sondern wer ist, müsste er schon wissen. Es ist aber so ein bisschen noch drin. Und so fühlt sich das alles auch an. Es fühlt sich alles so ein bisschen inkonsistent an.
Ja, total.
Jetzt ist aber das Ding, und das sage ich jetzt als Verteidiger dieser Serie, Star Wars ist schon immer inkonsistent seit 1977.
Yeah. Das stimmt.
Deswegen ist das auch etwas, was mich in Episode 8 nie stört. Also,
nee,
weiß nicht, inkonsistenter ist als der Rest. Genau. Es ist nicht inkonsistenter als das, was wir bisher gesehen haben.
Es hat mich auch in Episode 7, gestört, dass Rey sagt, Luke Skywalker, ich dachte, er wäre ein Mythos. Und ich, die ganze Galaxis hat auch mitbekommen, dass der da an der vordersten Front mit dem Lichtschwert gekämpft hat und bla bla bla.
Ja, da haben sie ja wieder den Mythos vergessen, genau. Also weil
wieso, ja, deswegen, genau. Da hatten die erneut Amnesie. Mhm. Das verstehe ich halt so krass nicht. Und das Gleiche mit Han Solo. Oh mein Gott, ich habe gehört, du bist ein Schmuggler. Nein, du warst doch ein General. Ich so, das ist doch alles aufgezeichnet in der Chronologie des Krieges.
Anscheinend sind die Schulen nicht so gut in der Galaxie weit, weit entfernt. Obwohl sie Raumfahrer alle sind. Naja, es ist ja auch, wie gesagt, das ist die gleiche Inkonsistenz, die Star Wars schon immer hat. Deswegen möchte ich das gar keiner Serie vorwerfen, auch Obi-Wan Kenobi nicht. Das Inkonsistente sind ja sogar die Prequels. Man kann nicht einerseits die Prequels zum Beispiel lieben, aber dann sich dann über Inkonsistenzen aufregen. Weil da gibt's ja die allermeisten zwischen den Prequels und der Originaltrilogie. Und wenn es nur darum geht, wie die Leute das Lichtschwert halten, die einfache Aussage, das Lichtschwert ist schwer oder leicht. In den Originaltrilogie hat George Lucas drauf gestanden, dass das Lichtschwert schwer ist. Ja. Und in den Prequels ist es offensichtlich leicht, weil jeder das denkt, weil es hört es doch ein Laser. In Wirklichkeit ist es ein aufgeblasener Plasmasack. Also so erklärt das Star Wars im Lore im Nachhinein. Aber
oder auch sogar auch Midichlorianer.
Ja, das habe ich ja. Das haben sie zum Glück retconnt, so in allem anderen, was passiert ist.
Oder auch, dass Obi-Wan zu Luke sagt, go to the Dagobah System to find Yoda, the Jedi who instructed me. Und ich, nein, Qui-Gon war doch derjenige, der dich ausgebildet hat. Den habt ihr euch dann aus dem Arsch gezogen für die Prequels. Ich mag Qui-Gon. Qui-Gon-Jinn ist für mich
ein... Ich mag auch in Kenobi, dass er in den Momenten, wo er wirklich verzweifelt ist, da einfach sitzt und zu Qui-Gon ruft. Und du dich auch immer die ganze Zeit fragst, kriegt er denn
eine Antwort? Zu sehen sein.
Also kriegt er normalerweise eine Antwort und jetzt gerade kriegt er keine oder kriegt er zum ersten Mal eine Antwort, weil er ja seit 10 Jahren eigentlich damit beschäftigt ist, das zu üben. Also weil ja Yoda ihn instructed hat. Das sind so Sachen, die mag ich an dieser Serie, dass die noch so offen gelassen werden und diese Verzweiflung von Ewan McGregor, also von Obi-Wan Kenobi, immer durchscheint. Das sind Sachen, die ich mag. Um es mal wirklich so zu sagen. Ich mochte auch so ein paar andere Reminiszenzen dieser Folge. Fangen wir an mit Nur. diesem Planeten. Also heißt auf Englisch dann Nur? Haben sie gesagt, wie der heißt auf Englisch? Weiß ich gar nicht.
Oh Gott.
Aber das ist die Fortress Inquisitorius, also die Festung der Inquisitoren, die ist auf diesem Planeten. Und das ist ein Mond von Mustafa. Oder nicht von Mustafa, sondern vom Mustafa-System. Also das ist auch schon alles etabliert gewesen, das war auch etabliert vor dieser Serie, gerade durch das Videospiel Jedi Fallen Order nochmal sehr präsent. Und da hatte ich so ein paar Fallbacks, die ich ganz nett fand. Also in dem Spiel, muss jetzt aber dazu sagen, ich habe Jedi Fallen Order nie durchgespielt. Ich habe das angefangen, habe das irgendwie aufgehört, was mich nicht so gecatcht hat, obwohl ich es aber echt gut finde. Und ich habe mir vorgenommen, es erst durchzuspielen, wenn der Next-Gen-Patch endlich kommt. Ich glaube, da kommt nämlich nochmal ein Upgrade. Aber ich könnte mich jetzt auch täuschen. Ein Next-Gen-Patch gibt's schon. Ach, egal, ihr werdet mich eh korrigieren. Aber ich werde Jedi Fallen Order irgendwann mal ganz durchspielen. Und in diesem Spiel infiltriert man auch die Fortress Inquisitorius. Und vieles davon erinnert an das, was wir hier gesehen haben. Das sind krasse Fallbacks, dass Kenobi da unten reinschwimmt. Es gibt einen Kampf in der Hallway, wo man das Schwert die Schüsse abwehrt und so. Das sieht alles genauso aus. Aber jetzt kommt so ein bisschen der Punkt, es sieht im Videospiel besser aus.
Das glaube ich, weil es sah da wirklich nicht gut aus. Es sah wirklich in der Serie nicht gut aus. Es gibt diese Szene, wo die sind ja unter Wasser. Und da ist eine Glasscheibe, die wird beschädigt. Und Obi-Wan hält das Wasser lang genug zurück, sodass Leia und hier diese Tala fliehen kann. Und dann kommen die Stormtrooper rein und er lässt das Wasser raus und man zeigt es nicht. Ich kann es nicht fassen, dass man es nicht zeigt. Nächste Szene, die schwimmen da einfach und sind ertrunken. Das nimmt der ganzen Nummer, und das hat diese Episode häufiger, die Spannung und die Notwendigkeit raus. Es ist immer wieder der Fall. Immer wenn du denkst, oh, jetzt geht's um die Wurst, entschärft man das. Entweder inszenatorisch oder durch die dümmsten Plot-Conveniences, die ich seit langem gesehen habe. Also bei dieser Tala, das war schon gar nicht mehr witzig. Wenn sie da, wenn erst der Security Guard sagt, okay, wer bist du? Und sie, ich bin ein Vorgesetzter. Okay, gelöst. Danach kommt ein anderer, will ihre Papiere sehen. Sie bringt den um und die Leiche liegt offen da. Okay, juckt niemanden. Und dann später wird sie sogar verhaftet. Da haut sie einem der Stormtrooper auf den Helm mit ihrer Hand. Und das...
Das wirkt ein bisschen clumsy, ja. Vieles an dieser Action wirkt so, also es ist schon sehr enttäuschend. Ich finde, die beste Action-Szene, die die ganze Serie zu bieten hatte, war bisher die ersten 2 Minuten halt. Also wirklich diese 2 One-Shots sind es ja, es ist nicht ein One-Shot,
aber es sind 2. Ja, dieses Order-66-Ding.
Genau, das Order-66-Ding, das ist am interessantesten bisher, inszeniert auch. Und dadurch, dass keine Hauptfigur da drin ist, habe ich auch die starke Vermutung, dass es von der Second Unit gedreht wurde. Also dass sowas dreht normalerweise nicht die Hauptregisseurin. Und das wäre hier Deborah Chow. Da die aber mutmaßlich alle Szenen gedreht hat mit den Hauptfiguren, muss man ein bisschen mit dem Finger auf sie zeigen, was die Action angeht. Was ich echt schade finde, weil von Deborah Chow habe ich viel gehalten. Also gerade, weil ich ihre Better Call Saul-Folge sehr gemocht habe. Das war die Werner Ziegler-lastige Folge in Better Call Saul.
Werner Herzog meinst du?
Nee, Werner Ziegler.
Ach so.
Werner Herzog in The Mandalorian.
Also sorry.
Auch hat sie auch 2 Werner Herzog Folgen inszeniert. Das stimmt. Hast du gut beobachtet. Aber ich meine, Werner Ziegler, eine fiktive Figur aus Better Call Saul. Also das hat sie alles toll gemacht. Aber auch in diesen Folgen fand ich die Action nie so gut. Und das bewahrheitet sich hier so ein bisschen. Um das zu unterstützen, was du gerade gesagt hast mit dem Schnitt. Es gibt eine Stelle in Episode 3. Also als Darth Vader und Obi-Wan Kenobi sich gegenüberstehen. Und Obi-Wan rennt ja erstmal hinter den Hügel weg, ne? So, und dann gibt's einen Schnitt auf Darth Vader, wie er ihm hinterher schaut, dann wieder Schnitt, wieder ein Hügel, ich sag jetzt ein Hügel, nicht der Hügel, ein Hügel, und Obi-Wan Kenobi kommt hinter dem Hügel hervor. Er läuft im ersten Schnitt von links nach rechts hinter den Hügel. Und dann der Schnitt auf Darth Vader, dann wieder Schnitt auf einen Hügel, der steht wieder rechts, und Obi-Wan Kenobi läuft von rechts hinter dem Hügel links ins Bild rein. Das sieht im Schnitt aus, als würde er hinter den Hügel gehen, sehen, dass es da nicht weitergeht, und läuft wieder zurück. Das ist einfach ein ganz einfacher, dilettantischer Schnitt. Jeder andere hätte entweder hätte man jetzt anders drehen müssen, also dass er wirklich von links nach rechts weiterläuft, also du bleibst in der Bewegung im Bild, es geht von links nach rechts, nach links nach rechts. Oder du gehst eine andere Kameraeinstellung, viel näher, die dich mehr verwirrt, weil du dann noch weniger verorten kannst, wo du bist. Aber wenn du dann einen Ort, ein Szenenbild auswählst, das genauso aussieht wie das, das du zwei Schnitte davor gesehen hast, dann denkst du im ersten Moment ist dasselbe. Und das ist dilettantisch. Das ist etwas, was dir in einer Multimillion-Dollar-Produktion, wo jede Folge 10 Millionen Dollar kostet, eigentlich nicht passieren darf. Und das sind ja die kleinen Momente, die dich daran erinnern, dass es sich irgendwie wie ein Fanfilm manchmal anfühlt. Nicht nur, dass es in der Kiesgrube ist, sondern wie sie es filmen.
Ja, und ich meine, wir werden ja den nächsten Podcast haben zu Stranger Things. Mhm. Und es gibt eine Szene, kein Spoiler, in einem Apartment, nee, in einem Haus, wo es ein Gefecht gibt.
Ich weiß nicht mal, was du meinst gerade.
Da hat was mit Polizisten zu tun. Da gibt es einen Schusswechsel.
Ich weiß es wirklich gerade nicht.
Weißt du wirklich nicht, wo die Kids da rauskommen und gerettet werden, weil im Haus stehen sie unter Beschuss und die haben dann noch zwei Polizisten, die auf sie aufpassen.
Stranger, glaub, warte mal, redest du von der vierten Staffel oder redest du von einer
Staffel? Ja, genau, Stranger Things Season 4.
Sind wir gerade blöd? Ich komme gerade nicht drauf.
Wirklich? Nee. Und es ist ein One-Take und der ist phänomenal. Man geht zurück ins Zimmer, sie verstecken sich hinter der Wand, sie gehen dann wieder raus, dann hast du den Polizisten, wie er nachlädt, die Kamera schwenkt auf die Bedrohung, die reinkommt und so weiter und so fort. Und da denke ich mir, Stranger Things hat eine bessere Inszenierung als Kenobi. Wie kann denn das sein?
Ja, das wundert mich jetzt nicht. Also Stranger Things wird hauptsächlich inszeniert von Shawn Levy, den ich ja als Regisseur auch nicht mal so geil finde. Der hat nämlich Uncharted gemacht zum Beispiel. Aber auch Free Guy, also er hat da Publikumserfolge. Leute lieben teilweise, was er macht. Und er ist sehr gut auch mit Kinderdarstellern. Und er hat auch das Adam Project gemacht auf Netflix. Das ist halt ein Regisseur, der ist halt mit Action sehr erfahren, will ich damit sagen. Und er kann das schon, wenn es funktioniert. Aber Uncharted krankt ja an vielen Dingen. Hört dazu nochmal unseren Podcast. Das liegt nicht nur daran. Es gibt noch eine Uncharted-Verbindung, die ich jetzt noch nicht lüften werde. Aber behalt's mal im Hinterkopf. Es gibt noch eine Uncharted-Verbindung zu dieser Serie, zu Kenobi. Dazu komme ich gleich. Oder warte, was? Ich löse es jetzt auf. Pass auf. Also du siehst schon, ich habe schon allein im Schnitt was zu bemängeln. Ich finde, das sieht manchmal fanfilmmäßig aus. Und dann frage ich mich, wie kann das denn sein? Ne? Also wir haben eine Grundgeschichte, die ist von Amini, der Drive geschrieben hat. Das ist schon mal kein Stümper. An dem kann es nicht liegen, an der Grundgeschichte. Gut, die wurde weggeworfen, hat es dann Joby Harold gemacht. Joby Harold ist halt nicht der krasseste Autor ever. Das ist schon mal ein Problem, verstehe ich. Darüber kann man jetzt lange diskutieren. Aber ich finde, wenn du dieselbe Geschichte nimmst und machst es nur an ein paar Stellschrauben anders, ist die Serie tausendmal besser. Ich habe ja auch in der ersten Folge lang und breit erklärt, warum Leia fehlbesetzt ist. Nicht wegen der Darstellerin. Ich finde, die eigentlich sieht sogar aus wie eine Carrie Fisher in Jung. Aber die ist 8 Jahre alt und die Rolle ist aber 10.
Also, ja, und dann ist die Rolle trotzdem noch so altklug geschrieben, dass du manchmal das Gefühl hast, sie versteht den Dialog ja, gar
nicht. Genau, bei einer 10-Jährigen wird es aber funktionieren. Wenn du eine richtige 10-Jährige, und normalerweise im Film nimmt man ja eine 12-Jährige, die eine 10-Jährige spielt. Was sie da gemacht haben ist, die ist jetzt 9 Jahre alt, zum Zeitpunkt der Dreharbeiten müsste sie 8 gewesen sein, die haben nehmen eine 8-Jährige und sagen, die ist aber 10 und geben ihr Dialoge für 10, geben ihr Wegrennsequenzen für eine 10-Jährige. Weißt du, siehst, dass sie mit ihren kleinen Beinen nicht schnell laufen kann und das ist stümperhaft inszeniert. Das ist ja der Klassiker, bei dem alle ragen. Aber das liegt an einer ganz leichten Stellschraube, nämlich, dass sie nicht das Drehbuch angepasst haben. Sie hätten es anpassen müssen, okay, wir wollen unbedingt diese Darstellerin, was ja okay ist, dann ist sie halt 8 Jahre alt, Leia. Warum darf sie nicht 8 Jahre alt sein? Warum muss die Story 10 Jahre später spielen? Warum nicht 8 Jahre? Ich weiß, das klingt nitpicking, aber diese 2 Jahre sind ein gewaltiger Unterschied. Meine Nichte ist 10. Das ist ein anderer Mensch als die mit 8. Und gerade als diese Leia mit 8. Und das verstehe ich halt nicht. So, das ist eine Casting-Entscheidung, wo man sich hätte zumindest auch inszenatorisch so ein bisschen anpassen müssen, was okay ist. So, woran liegt's nicht auch? Ich dachte, okay, die Kamera ist manchmal ein bisschen merkwürdig. Zum Beispiel, das ist so ein Ding, das mich permanent an dieser Serie nervt. Es gibt so eine Grundsatzentscheidung, die du beim Drehen von Serien und Filmen treffen musst. Wie ist die Kamera? Wie fühlt sich das von Anfang bis Ende an? Und wenn du zum Beispiel Breaking Bad nimmst, gerade die ersten 2 Staffeln, aber auch so insgesamt die Serie, die ist sehr viel aus der Hand gefilmt. Das gibt immer so was leicht Wackeliges. Was leicht Wackeliges fühlt sich auch immer leicht authentisch an, also fast wie eine Doku. Aber die Serie hat das sich entwickelt. Gerade in den späteren Staffeln hatte Breaking Bad immer mehr clevere Kameraeinstellungen, die sehr viel Subtext hatten. Und die sind dann oft ruhiger, die können nicht einfach nur wackelig sein. Und das hat Better Call Saul perfekt übernommen. Das hat mich überhaupt gar keine wackelige Kamera. Nämlich nur, und das ist der Punkt, wann man eine wackelige Kamera einsetzt, wenn es für die Person unruhig wird. wenn eine Actionsequenz passiert oder so, wenn Aufregung transportiert wird, weil das Bild aufregend ist, dann wackelt eine Kamera. Und was Kenobi macht ist, sie macht eine Mischung aus beidem, aber es wirkt unmotiviert. Du hast viele ruhige Einstellungen, die sogar teilweise echt schön sind. Es gibt in dieser Folge eine Einstellung, da sitzen sie, wo ist es denn, gegen Ende? Ich glaube, das ist der letzte Shot sogar dieser Folge. Als Tala und Leia auf der rechten Seite sitzen und auf der linken Seite ist es, glaube ich, ist es Obi-Wan Kenobi. Und das ist so ein symmetrisches Bild. Ein typisches Stanley Kubrick-Bild mit einem klaren Fluchtpunkt nach hinten. Das ist schön. Das ist schön gefilmt. Es wird aber unterbrochen von Nahaufnahmen, die wackelig sind. Und das macht überhaupt gar keinen Sinn. Es macht Sinn, wenn die Figuren unruhig sind. Da muss aber jedes Bild, jede Einstellung unruhig sein. Das ist hier aber nicht der Fall. Es wirkt sehr oft unmotiviert. Die Kamera ist sehr oft on-shoulder gefilmt, wie bei einem Fanfilm.
Ja, sie ist wackelig, um wackelig zu sein.
Ja, genau.
Aber das haben wir auch häufig bei den Actionsequenzen in der Serie. Das hatten wir in diesen Kampfchoreografien mit den mit diesen Kopfgeldjägern. So ein Stillshot hätte der Nummer so viel mehr gegeben. Anstatt, es ist ja nicht nur, es ist für mich die Todsünde. Shaky Cam kann funktionieren, wenn es nicht reine Shaky Cam ist, die Kamera zu schütteln als Stilmittel. Zum Beispiel, wie heißt der, Paul Greengrass in Bourne Identität. Ja. Der kann das gut. Es gibt einen Unterschied zwischen Shaky Cam und einfach nur Handheld.
Ja, ja.
Handheld fängt die Dynamik ein des Kampfes. Shaky ist einfach nur, hier Liam Neeson in Taken 2. Und dazu hast du dann auch noch Schnittgewitter und das funktioniert gar nicht.
Und dann
nicht.
Sieht das alles halt zwangsläufig ein bisschen clumsy aus. Du hast auch viele Dutch Angles.
Ja.
Und Dutch Angles haben ja normalerweise auch eine Aussage. Nämlich gerade, wenn es im Dialog passiert, mein Musterbeispiel ist da immer Mission Impossible 1. Es gibt diesen Dialog, wo Ethan Hunt, also Tom Cruise, als Maulwurf entlarvt wird. Und vermeintlich entlarvt wird als Maulwurf. Und dieser Dialog findet ganz normal statt, Schuss gegen Schuss, ne? Und umso länger dieser Dialog geht und die Richtung feststeht, dass Kindred, der Vorgesetzte, ihn als Maulwurf sieht oder enttarnen möchte, dann wird die Kamera immer schiefer. Brian De Palma gibt uns damit so eine Unruhe, ein Gefühl von, irgendwas stimmt hier nicht. Das sagt ein Dutch Angle aus. Der kann auch ein krasses Stilmittel sein, indem du die ganze Zeit benutzt. Ein Beispiel dafür ist zum Beispiel Avengers 1 von Joss Whedon. Da hat er die ganze Zeit Dutch Angles benutzt.
Oder Shyamalan in jedem Film.
Oder Shyamalan in jedem Film. Weil Joss Whedon sagt, zumindest im ersten Avengers ganz stark, das soll aussehen wie ein Comic. Und er dachte sich, oh, das sieht noch mehr aus wie ein Comic, wenn alles bunt ist und alle Kamera-Angles schief sind. Damit hat er sich auch ein bisschen verschätzt und deswegen hat er das für die anderen Filme und auch Marvel insgesamt wieder runtergeschraubt. Also vor allem diese Dutch Angles. Du musst sie halt sinnvoll einsetzen. Und was halt Kenobi hat, ist diese Hallway-Szene, von der ich vorhin geredet habe, in der sie kämpfen, das ist, glaube ich, auch mit dem Wasser passiert. Da gibt es ein Dutch Angle vom Fußboden aus. Der geht einfach so schräg hoch und das war's. So, warum ist da jetzt ein Dutch Angle? Was ist jetzt der ist auch nur so kurz in dem Schnittgewitter drin, dass er vielleicht gar nicht mal so auffällt, aber das ist halt dilettantisch. Das ist tatsächlich dilettantisch. Und jetzt kommt diese lange Überleitung, jetzt hatten wir eine 10 Minuten Überleitung für das, was ich eigentlich sagen wollte, was mit Uncharted zu tun hat. Weißt du, wer der Kameramann dieser Serie ist? Von allen Folgen? Mhm. Das zieht ja jetzt die Schuhe aus. Das ist Chung Hoon Chung. Das ist ein Koreaner. Und der hat einen Film gemacht, der für mich zu den besten Filmen gehört, die jemals gemacht worden sind. Und das lag auch an der Kamera, nämlich Oldboy.
Wow.
Das ist
nicht im Leben. Erst recht, wenn man dann an Hallway-Sequenzen denkt.
What the fuck? Was ist hier los? Woran liegt's?
Ne? Ich meine, die Hallway-Sequenz aus Oldboy war wegweisend für John Wick, für Daredevil, für so ziemlich alles, was wir in den letzten Jahren an tollen One-Takes hatten, wenn es um Action ging. Und dann macht er das?
Das ist doch verrückt. Wie kann das sein? Wie kann man ihn auch nicht dafür benutzen? Ich schwärme ja immer von Jordan Vogt Roberts, der Regisseur, der den nächsten Metal Gear Solid-Film machen wird.
Ja, der auch Kong Skull Island
gemacht hat. Und der hat mal einen Werbespot gemacht für das Videospiel PUBG. Und in diesem Werbespot kämpfen sie in einem Maisfeld. Und das macht er genau wie ein Oldboy, so als Querschnitt. Und da kämpft sich einer durch, wie in einem 2D-Action-Adventure. Ne? Und da prügelt er sich durch. Das sieht nicht nur aus wie Oldboy. Jordan Vogt Roberts hat sich gedacht, wenn ich sowas so drehe, ich hole mir den Kameramann von Oldboy. Also das hat, Chung hat das gedreht. Deswegen sieht es genauso aus wie bei Oldboy. Weil wenn du diesen Typen hast, dann filmst du das auch so. Warum denn auch nicht? Und man könnte jetzt natürlich sagen, okay, Oldboy ist ja von 2003, der ist ja fast 20 Jahre alt, vielleicht hat er seinen Spirit verloren. Letztes Jahr hat er gedreht Last Night in Soho mit Edgar Wright. Und ich weiß nicht, ob Last Night in Soho hast du immer noch nicht gesehen, oder?
Nee, aber die Kamera habe ich ja schon gesehen im
Trailer. Ja, genau. Und das Geile ist bei der Kamera oder überhaupt die Trickarbeit auch bei Last Night in Soho, die haben ja sehr oft dieses Problem, dass die Hauptfigur wechselt. Also, dass Anya Taylor-Joy mit der anderen immer wieder die Rolle tauschen muss, weil zwei Figuren dasselbe erleben, ne? Und das ist natürlich auch mit vielen Kamera, also CGI-Tricks, mit Spiegelungen und so. Es gibt viele geile praktische Tricks, wo sie in Wirklichkeit durch eine Glasscheibe schauen und auf der anderen Seite steht die andere Person und das sieht dann aus wie eine Spiegelung. Und was Edgar Wright erzählt hat, und das zieht mir immer noch die Schuhe aus, es gibt eine Tanzsequenz, die ist ein bisschen länger, die ist ein One-Shot. Und diesen One-Shot wechseln die Figuren mehrmals. Und das geht halt durch diese sogenannten Text-Switches. Du gehst aus dem Bild raus und dann tauscht die Figur und das fällt keinem auf. Das ist perfekt gemacht. Aber es gibt halt manche Shots, da ging das nicht anders. Also da haben sie wirklich gedacht so, fuck, wie machen wir das jetzt? Jetzt müsste hier eigentlich eine Person wechseln. Das können wir nur mit CGI lösen, es geht nicht anders. Und dann kommt der Kameramann, Shung Hun Shung, und hat halt gesagt, nö, wir drehen das einfach zweimal, ich aus der Hand, ist kein Problem. Ich kann das genauso nochmal. Genauso nochmal. Der hat die gleiche Kamerabewegung, sowas, was normalerweise ein Kameraroboterarm machen würde, hat er genau gleich gedreht, so dass man im Schnitt einfach die Figuren austauschen kann. Du kannst es einfach aneinander schneiden und kein Mensch merkt, dass das zwei verschiedene Aufnahmen sind. So perfekt ist das gemacht. So gut ist dieser Kameramann. Und Obi-Wan Kenobi fühlt sich halt nicht so an, als wäre es von einem der besten Kameraleute der Welt gedreht worden. Das verstehe ich nicht. Ja. Das geht völlig an mir vorbei. So, also wenn es das nicht ist, wenn es die Kamera nicht ist, wenn es nicht nur am Drehbuch liegt, wenn es nicht nur am Casting liegt, woran liegt es denn dann? Und ich komme jetzt langsam in die Richtung, dass ich sagen muss, ich hatte so viel Respekt oder habe viel Respekt vor Deborah Chow, mit der du ja auch persönlich gesprochen hast. Ja. Aber ich glaube halt, die Kenobi krankt hauptsächlich an einer uninspirierten Regie. Ich kann es nicht anders erklären. Also,
oder du weißt halt auch nicht, wie krass das Studio sich wieder einmischt.
Ja, aber bei Schnitt und so, also bei solchen Sachen mischt sich das Studio ja nicht so sehr ein. Ne? Also klar, die werden sagen, eine Folge darf nicht 60 Minuten lang sein. Also würde ich aber behaupten, wahrscheinlich schon für einen Streaming-Service. Das ist wahrscheinlich kein Problem. Bei Kinofilmen ist sowas ein Problem, aber nicht da. Das ist
auch komisch, wie die Episoden auch variieren. Von 39 Minuten bis 60 und so weiter.
Ja, genau. Siehst du, das ist ein Beispiel dafür, dass es Spielraum gibt. Du kannst auch alles mal ein bisschen länger stehen lassen. Du kannst eine Kameraeinstellung von Chung Hun Chung länger drin lassen. Du musst nicht alles kaputt schneiden. Der Typ ist ein Spezialist dafür, für lange Kameraeinstellungen. In Bewegung, zweimal aus der Hand gefilmt, genau gleich. Der kann das. Aber nichts von dieser Genialität ist in Obi-Wan Kenobi spürbar. Und das ist kein Budgetproblem, das ist kein Drehbuchproblem, das ist ein Regieproblem. Und ich glaube, daran krankt die Serie so ein bisschen. Und zumindest ist das jetzt so meine Interpretation nach 4 Folgen. Ich lasse mich gern von den anderen 2 Folgen überraschen, aber ich warte jetzt auch schon gar nicht mehr so viel. Und das ist halt so traurig, weil ich glaube, mit allem, was wir da haben, vor der Kamera und hinter der Kamera, wäre eigentlich eine bessere Serie drin gewesen. Und das ist halt schade. Gut, es ist, ja, wie gesagt, inszenatorisch. Wir können da noch mehr ins Detail gehen. Ich muss mal in meinen Notizen schauen, was mir noch alles einfällt. Ach ja, jetzt haben wir jetzt durch 20 Minuten Monolog unterbrochen. Ich habe ja schon gesagt, dass das sehr an das Videospiel Jedi Fallen Order erinnert. Und dass es aber in Jedi Fallen Order besser aussieht. Die haben sich da halt auch mehr getraut im Look and Feel. Und das ist dann auch wieder eine Regieentscheidung hauptsächlich. Weil im Look and Feel ist diese Serie relativ fade. Relativ. Mhm. Also gerade was auf diesem Wasserplaneten stattfindet, ist alles in dem gleichen Türkis, alles gleich kontrastarm und damit so ein bisschen fade. Und wenn ihr dann die Bilder von Jedi Fallen Order daneben haltet, und ich habe das Spiel an der Stelle selber nicht gespielt, aber ich habe die Cutscenes davon gesehen, das ist sehr viel kontrastreicher. Es wird sehr viel mehr mit Licht gespielt, auch was unter Wasser ist. Das ist nicht in diesem Türkis eingetaucht und nebelig, sondern es ist kontrastreicher und greifbarer. Und alles auch mit dieser Fortress, wie die herausragt. Und dann ist im Hintergrund der Mond zu sehen. Also eigentlich siehst du, glaube ich, sogar Mustafa schon im Hintergrund. Obwohl das nicht der Mond von Mustafa ist, aber es ist am selben System. Du siehst Mustafa. Oder es sieht zumindest so aus. Du siehst diesen Lavaplaneten quasi in Reichweite. Das ist ja auch so ein bisschen die Aussage hinter diesem Planeten nur, hinter diesem Wassermond. Weil er immer in Reichweite von Darth Vader ist.
Ja.
So im Blickfeld von ihm. Und damit ist es nie so ganz weg. Und das sind so Sachen, die fehlen hier einfach. Das ist weniger kontrastreich, weniger durchdacht und damit traut es sich weniger und das tut mir halt weh. Ich kann dir noch eine Sache sagen, die mir wirklich so bei der Inszenierung wirklich super negativ aufgefallen ist, dass es gegen Ende, als die Speeder anrasen, um sie zu retten.
Ja, es gab keinerlei Dogfights, also nicht mal Ansatz.
Es gibt ja nicht mal eine Dogfight-Physik. Also auf einmal sind die Speeder wie Hubschrauber, stehen sie im Raum. Natürlich wäre das theoretisch alles möglich, aber dann müsste ganz Star Wars so sein. Also zum Beispiel Battlestar Galactica, wenn du dich erinnerst. Das sind alle Dogfights so.
Ja. Ja, aber da kommt dann halt auch noch hinzu, es wirkt auch zu getaktet. Mhm. Also du hast gerade noch die Situation, und ja, Deus Ex Machina sind nichts Neues in Star Wars, absolut nicht. Aber die stehen gerade, die Stormtroopers und Reaver, kurz davor, das Feuer zu eröffnen und so weiter. Und dann sehen die noch anfliegen und bleiben einfach stehen und lassen sich erschießen. Ja. Und das habe ich das letzte Mal so lächerlich gesehen in Rise of Skywalker. Und zwar als Finn und Poe mit Chewie da durch diese Gänge gelaufen sind, der First Order, und im Gottmodus waren. Du hast nie Angst um deine Figuren, nicht mal ansatzweise, weil dem passiert gerade eh nichts, und das Gleiche hast du hier.
Ja, aber selbst wenn du diesen Gottmodus hast, also selbst wenn du weißt, deinen Figuren passiert in dieser Situation nichts, du kannst es ja trotzdem spannender inszenieren. Ich erinnere mich jetzt
aber spannender inszenieren sorgt ja auch dafür, dass du sagst, oh, vielleicht hier zumindest den oder so weiter, vielleicht Tala und so weiter. Aber hast du nicht das Gefühl? Und dann killen sie halt einen Statisten. Ja. Und verraten uns kurz davor noch seinen Namen, Wade. Ah. Und machen sie da eine große Nummer raus. Justice for Wade, und hast du dich gesehen? Und oh nein, Wade, dieser eine Charakter, der mir so wichtig war.
Ja, und
ich musste auch krass darüber lachen.
Nimm mal da Vergleich, ich sag's jetzt mal, Episode 8, wo auch eine Nebenfigur ganz am Anfang stirbt, die du vorher nicht kanntest.
Das war nicht schlecht.
Das war nicht schlecht.
Das war wirklich nicht schlecht.
Weil das Storytelling dir dieser Figur Bedeutung gegeben hat in der wenigen Zeit, die sie hatten.
Genau.
Und selbst in Episode 5, ne, wenn da einer abgeschossen wird, dann habe ich, der Typ, der hinter Luke sitzt, im Speeder, an dieser Harpune, ne, als der stirbt, ja, auch jetzt 40 Jahre später, bin ich jedes Mal so ein bisschen ergriffen davon, dass dieser arme Kerl, der sich gerade noch drauf gefreut hat, dem Imperium in den Hintern zu treten, dass der da weggeballert wird. Das fühlt sich wirklich an wie Krieg. Krieg ist random. Menschen sterben und sie können nichts dafür.
Ja.
Und das ist halt so
und hier
tragisch.
War es so, oh fuck, geben wir dem Typen noch einen Namen? Ja, okay, Wade. Und, und übrigens, auch Drehbuchentscheidung.
Lass uns kurz bei Speeder bleiben, bei den Speedern. Ja. Was ich sagen wollte ist, weißt du siehst hier halt in dieser Szene von hinten, schräg hinter den Schultern, auf einmal am Himmel, und sie kommen und ballern sofort, ne? Was sich komisch anfühlt, weil bei den Speedern hattest du immer das Gefühl, das sind ja keine Flugzeuge in dem Sinne, sondern die sind immer nahe an der Planetenoberfläche. So fühlte sich das an, weißt du? Auch das, was er auch wieder Episode 8 zitiert hat. Sie haben ja im Prinzip die Speeder aus Episode 5 zitiert. Das fühlt sich immer so an, der Anflug ist flach und so weiter. So, und jetzt vergleich das mal mit Star Wars Force Awakens. Da hast du dieselbe Situation. Die Helden, also um Han Solo herum, und die werden gefangen genommen, sind umstellt, werden schon abgeführt, und auf einmal,
dann kommen die X-Wings.
Ja, aber nicht einfach so, sondern auf einmal siehst du eine Unruhe. Die Stormtrooper laufen rum, es gibt wilde Funksprüche, sie bringen sich in Stellung, irgendwas stimmt hier nicht. Und du siehst am Horizont, siehst du diese Wasserrauchschwaden, weil die anrasen, ne? Und dann kommt erst der Schnitt, dann kommt die nah, dann siehst du, wie die X-Wing rankommen, dann siehst du, wie Poe Dameron zum Angriff einleitet, ne? Ich krieg sogar ein bisschen Gänsehaut dabei. Das sind so die Momente, die ich an Episode 7 auch wirklich mag.
Ja.
So, und die nehmen
und
sich ein bisschen
Zeit. Und der phänomenale Score tatsächlich für die Resistance der
Genau, Kurs. Genau. Und diese Magie, die ja Star Wars hat, selbst in den schlechteren Filmen, die fehlt hier.
Total.
Und wie verschenkt
übrigens,
das ist.
Ich weiß, es ist Nitpicking, aber ich verstehe auch nicht, wie man das Arsenal hat von John Williams Musik.
Ja.
Und Vader konsequent ohne Imperial March inszeniert.
Genau da wollte ich schon einhaken.
Ich verstehe es überhaupt
nicht. Als du über Episode 3 geredet hast, dieser Serie, Vader wird eingeführt, und ich weiß, es wird zum 100. Mal zitiert, Darth Vader, und dann kommt der Imperial March im Hintergrund.
Aber es ist seine Musik.
Es ist seine Musik. Und
es ist sein Thema.
Und was die Serie auch kann, ist ab und zu so eine Variante spielen. Also eine Variante vom Force-Theme im neuen Style der Komponistin von dieser Serie. Die hat ja auch mit Loki keinen Scheiß abgeliefert. Die hat den besten Marvel-Serien-Score gemacht in meinen Augen. Und hier geht halt ihre Musik komplett unter. Man hätte da eigentlich den Imperial March zumindest leicht anklingen lassen müssen. Man muss ja nicht 1:1 John Williams inszenieren. Und das hat wieder, weißt du, wenn dann Darth Vader über eine Kiesgrube läuft und im Hintergrund läuft eine austauschbare Stock-Footage-Musik von Epidemic Sound im Vergleich zu, was John Williams geliefert hätte, ist das ein bisschen enttäuschend. Also ich wünsche mir doch wenigstens subtil was. Ludwig Göransson hätte, glaube ich, mehr draus gemacht. Sie hätten einfach ihn noch mal holen müssen.
Absolut, absolut. Und Ludwig Göransson, ich meine, der hat ja auch dann in der Szene, wo Luke Skywalker eingreift, hast du erst eine ganz neue Musik gehabt, die stark war, die zu den Bildern gepasst hat. Dieses Heldenhafte, wo er sich da durch die Droiden durchschlachtet, wo er noch die Kapuze aufhat. Und wenn die runtergeht, kommt dann kurz der Force-Theme und es passt.
Ja, ja. Und das sind halt.
Weil das eine ist das Theme der Rettung und das andere ist das Theme von Luke.
Das fühlt sich halt alles wie eine verpasste Chance an, weißt du? Und das tut mir halt so weh, das dann so zu sehen. Also damit, ich weiß auch nicht.
Die manövrieren sich immer mehr ins Aus, finde ich. Also, Mandalorian habe ich langsam das Gefühl, war ein glücklicher Zufall. Weil wenn ich mir angucke, was The Book of Boba Fett war.
Ja, aber da war ja auch John Favreau auch nicht mehr so involviert wie bei Book of, also Book of Boba Fett hat da sehr viel Robert Rodriguez überlassen.
Ja, ja.
Und Robert Rodriguez ist auch Hit und Miss, eher. Und, und auch nicht perfekt. Und bei Mandalorian auch da wieder. Weißt du, Greg Fraser hat da die Kamera am Anfang gemacht in der ersten Episode.
Yeah.
Und sie haben ihn machen lassen. Und er hat ganz nebenbei Stagecraft miterfunden. Also Greg Fraser, der The Batman gedreht hat, ne, und Dune. Der hat die erste Folge One. Mandalorian gedreht. Und Rogue One, stimmt. Und deswegen auch ein großer Grund, warum ich so Hoffnung in Andor habe, der die Darth Vader-Szene in Rogue One gedreht hat, nämlich Tony Gilroy in den Reshoots. Das ist halt der fucking Showrunner von Andor. Yeah. Der weiß, was er tut. Ne, also Ich glaube, es liegt halt wirklich an Inszenierung. Ich glaube, mit den gleichen Drehbüchern, den gleichen Ressourcen, den gleichen Kameraleuten, den gleichen Komponisten, mit allem kannst du eine bessere Serie machen. Ich weiß, es ist so negativ, ne? Das tut mir auch leid, weil ich will eine Folgenbesprechung machen und nicht jede Woche mich auskotzen über die Serie. Aber im Moment ist es halt so, dass die Enttäuschung überwiegt. Das ist halt
bei mir
so.
Auch. Bei mir auch. Was schade ist, weil letzte Woche hatte ich echt so einen Lichtblick gefühlt. Zwar nicht perfekt, aber es ging zumindest von der Charakterzeichnung in die richtige Richtung. Selbst hier, die Szene, wo Vader enttäuscht ist von Reaver. Ich musste mich totlachen, dass er sie sogar auch in der Luft hält. Sagt, okay, ich verzeih dir doch. Ich lass dich wieder runter. Das ist nicht Vader. Das ist nicht Vader.
Ich fand im ersten Moment auch die Idee eigentlich ganz gut, wie sie sich da rausredet mit dem
Ja, aber der Vader, den ich kenne, bei dem würde das nicht fliegen. Punkt.
Das mag sein. Ich finde, wenn dann so.
Es ist für sie nicht schlecht. Es ist für sie nicht schlecht, die Szene, aber für ihn.
Aber es ist ein Plothole. Es ist ein Plothole, wenn sie sagt, wenn sie so tut, als wäre das ein Masterplan, um sie zu verfolgen. Ne? Aber Vader will ja nur Obi-Wan Kenobi. Das heißt, die hatten Obi-Wan Kenobi und sie hat sie laufen lassen. Also hat sie damit de facto versagt. In Vaders Augen.
Er hat Leute schon für viel weniger umgebracht.
Ja, das stimmt.
Will ich dafür sagen.
Ja, also ich finde die Idee gut. Ich finde die Idee gut, dass die der Hauptantagonist Reva mit einer Idee kommt, also dass sie was Schlaues sagt, um aus diesem Würgegriff wieder zu entkommen. Das finde ich eine extrem gute Idee.
Aber dafür war es nicht schlau
genug.
Genau,
es war nicht schlau genug.
Weil es war nicht der Plan, wenn sie gesagt hätte, hey, wir haben Obi-Wan eine Falle gestellt und er läuft direkt in deine Arme, wenn du da und da ankommst. Schon eher. Aber sie hat verkackt.
Es würde ja noch mehr Sinn machen, wenn sie sagt, er will Kenobi, er kriegt nicht Kenobi, aber so kriegt er Kenobi und die gesamte, in Anführungsstrichen, Rebellion, The Path, weil er sie zu führt. Das würde ja Sinn ergeben, das müsste sie dann aber sagen. Ich bin kein Fan von Exposition Dumping, aber das hat sie hier nicht impliziert.
Überhaupt nicht.
Ja.
Und wie gesagt, Exposition Dumping, ich bin auch kein Fan davon, manchmal ergibt es aber Sinn. Also, es gibt ja Beispiele, wo Exposition Dumping gut funktioniert. Mein Lieblingsbeispiel ist eine Szene, in jedem anderen Drehbuch würdest du es rausschneiden, weil es zu viel wäre, Matrix.
Mhm.
Wenn Morpheus Neo erzählt, das ist die Matrix, das sind die Regeln, das sind wir, so funktionieren wir. Genau, das muss er hören, weißt du, das ist jetzt, das fühlt sich nicht so an, als wenn, ja klar, dem Zuschauer wird's auch erklärt. Aber Neo muss genau das hören, weißt du?
Ja, aber es wird auch so erklärt, dass es dir Spaß macht, das zu sehen.
Ja, es wird halt auch visuell. Weil ich bin auch für Show, Don't Tell, aber bei Matrix ist Show and Tell. Und das finde ich halt sehr cool am ersten Matrix-Film.
Ja, 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 stimmt. Da hast du absolut recht. Da fällt mir auch ein Beispiel zu Jurassic World ein, aber das spare ich mir jetzt für den Podcast, weil sonst wird es wieder zu ausschweifend. Ich hab auch nicht so viel mehr zu dieser Folge zu sagen. Nur, weißt du, wir sind
Ich muss auch noch sagen, letzte Punkt ist, in dieser Serie war auch Obi-Wan sehr degradiert zur Nebenfigur in seiner eigenen Show, was mir auch nicht gefallen hat. Was mir auch nicht gefallen hat, weil ich bin ehrlich, mich interessiert Tala nicht.
Mhm.
So, sie ist es nicht schlecht, aber sie kriegt zu viel Screentime dafür, dass seine Serie ist, nur 6 Episoden hat.
Ah, weißt du, bei Tala fällt mir noch ein Beispiel ein für dilettantische Inszenierung, jetzt wo du so gerade erwähnst. Ne? Du hast ja schon gesagt, ne, sie bringt die Stormtrooper, den Kollegen offensichtlich um, mit nur 10 Meter weiter sitzen ja andere Kollegen. Und die kriegen das dann nicht mit. So, aber nicht nur das. Die sitzt an diesem.
Wenn sie am Schreibtisch sitzt und sagt, ich bin drin und der sitzt funkt. Genau neben mir.
Was soll das?
Ja, und das ist das, was ich meine. Die, es ist ja jedes Mal, wenn du so eine Rettungsmission hast oder sowas, hat es doch so einen Heist-Charakter. Mhm. Hat es doch sowas Mission Impossible-mäßiges, okay? Und Mission Impossible lebt davon, dass du alle 2 Sekunden bei der Mission sagst, ah, fuck, hier, gleich geht's in Arsch, gleich passiert was Schlimmes. Das hast du hier nicht, weil der Plot so blöd drumherum geschrieben ist, dass egal was passiert, es gibt keine Probleme. Bei Mission Impossible hätte so eine Leiche nicht einfach rumliegen dürfen. Und wenn jemand gefunden hätte, wäre der Countdown noch geringer gewesen für Ethan und sein Team. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, noch schnell drumherum, du hast 20 Sekunden, dann sind die da, weißt du? Und hier sagen die, fuck it.
Ja, und für die Lautstärke, du musst doch einfach nur die Leute raufsetzen. Warum sind halt keine anderen Kollegen in dem Raum drin. Dann kann sie, aber dass sie halt flüstert, während 2 Meter vor und neben ihr andere Offiziere sitzen, die hören das dann nicht, oder was? Das ist halt so unnötig angreifbar. Das kann man doch mit so leichten Tricks besser inszenieren. Dass keiner merkt oder was sagt, das verstehe ich halt nicht am Set. Also das ist halt echt schade einfach. Und wir haben ja auch über die Verhörszene gesprochen. Da fand ich für so einen leisen Anklang ganz interessant, dass River so empathisch schon fast wirkt, weil wie sie mit dem Kind
redet. Ja, aber das wundert mich nicht. Ich meine, das ist für mich auch mittlerweile ein ewiges Getiese. Man weiß ja ganz genau, dass sie da irgendwie ihre eigene Motivation hat. Und das ist mir zu wenig dafür, dass wir jetzt nur noch 2 Episoden haben. Die Serie ist einfach zu sau unfokussiert. Weil wenn man uns Reaver schon als eine der Big Main Characters zeigen will, dann rück ein bisschen früher mit der Sprache raus, anstatt dass es wahrscheinlich irgendwann so einen Twist geben wird, wo Exposition Dumping. Und ich war übrigens damals, und das ist mein Ziel, und deswegen mache ich, so wird's sein. Und das lässt sie bisher recht uninteressant wirken, weil wir wissen ja, irgendwas ist im Busch, aber man macht ja nichts draus. Und es geht mir persönlich hart auf den Keks, weil so sehr interessiert sie mich jetzt auch nicht. Und sie könnte interessanter sein, wenn man ihre Motivation ein wenig früher klar macht. Aber stattdessen macht man da nicht genug, gibt ihr aber zu viel Screentime und das auf Kosten von Charakterentwicklung von Obi-Wan Kenobi. Und das finde ich scheiße.
Ja, ich finde, du brauchst auch einen starken Antagonist und das ist hier eben nicht nur Darth Vader und das wird repräsentiert durch Raver, das finde ich auf dem Papier wieder gut. Du hast ja auch mit Moses Ingram eine super Darstellerin aus Queen's Gambit, da war die mega, obwohl sie nur eine kleine Rolle hatte. Und ich finde, es klingt auch immer wieder durch, was die Figur, diese Ambivalenz, die Figur haben könnte.
Na klar.
Aber die wird
ja
wieder absolut am Keim erstickt, ne? Also dieser Dialog da mit dem Kind wirkt so ein bisschen wie aus einer Kinderserie rausgenommen.
Das ist halt auch das Ding. Ja. Man kann mit der Figur spannendere Sachen machen, weil ihr Gespräch mit Vader in Folge 3 hat mir gut gefallen. Mhm. Ihre Dynamik mit ihren anderen Inquisitorenkollegen finde ich cool, weil ich bin ja generell ein Fan davon, wenn es Rängestreite gibt unter den Bad Guys. Mhm. Aber was kannst du aus dem Dialog rausziehen zwischen ihr und Leia? Und warum ist der so lang?
Oder aus ihren Dialogen mit dem 5. Bruder. Ich bin ein bisschen verwirrt, du musst mir als Rebels-Fan helfen. Ich finde, er redet krass prätentiös in dieser Serie. Also irgendwie so super gestellt. Passt das zu dem Cartoon? Passt das zur Animationsserie?
Es ist ein bisschen lange her, dass ich es gesehen habe, aber er wirkt schon ein bisschen drüber. Also da muss ich auch sagen, ist wahrscheinlich Regieanweisung für den Schauspieler ein bisschen, sei so drüber wie möglich.
Ich würde es andersrum sagen. Ich finde, sowas kann einem Schauspieler passieren, aber dann ist es eine Aufgabe der Regie zu sagen, ey, pass auf, du bist ein bisschen zu sehr drüber.
Meine ich ja, Regieanweisung.
Ja, also du hast ja umgekehrt gesagt, die Regie will, dass er so drüber ist. Also ich sage,
aber vielleicht ist ja auch
die Regie hätte ihn eindämmen müssen. Ja, stimmt, also es widerspricht sich ja nicht. Ja, also da sind wir wieder bei einem Regieproblem und ich hoffe, dass Deborah Chow noch in die Griffe kriegt. Ich kann es mir halt nicht vorstellen. Ich will noch ein bisschen was für unser gutes Karma tun. Das hast du nicht mitgekriegt, weil du nicht auf Twitter bist, aber ich hab auch schon getwittert nach diesen 2 Folgen so, ich will nichts Negatives über Kenobi machen. Ich wollte irgendwas Analytisches über Kenobi machen und jetzt spüre ich so den Hass in mir schwellen, ne, und habe das Bild von Imperator, ne, let the hate flow through you und so. Und da drunter mein Kumpel Max Rockstar, der Rapper, drunter gepostet, oh nö, er wollte was Positives von mir, weil wir sonst immer bei Star Wars, glaube ich, sehr auf einer Wellenlänge liegen, gerade was Episode 8 angeht. Und ich habe ihm dann angeboten, du, ich brauche gutes Karma, komm zu uns im Podcast. Komm zu uns im Podcast.
Ja,
wir voll. Brauchen jemanden, der das auch geil findet, was da passiert. Ne? Und deswegen habe ich ihn eingeladen. Mal gucken, wann es soweit ist. Vielleicht zum Finale. Vielleicht kriegen wir das dann.
Nice. Ne?
Und dann haben wir endlich ein Gegengewicht und vielleicht einfach noch eine andere Perspektive. Ich freue mich auf eine positivere Perspektive. Welche Perspektive du auf Episode 5 hast, werde ich leider nicht hören können, weil...
Weil ich weg bin. Mhm. Ich bin nächste Woche weg auf Tour. Blackphone zeigen wir. Und da werde ich für Moviepilot in Frankfurt und in Köln sein. Köln am 14. und Frankfurt am 15.
Das, ich wollte gerade fragen, ob du ja in München, denn du bist ja nicht in München, dann Lisa ist, glaube ich, in München, oder? 13.06. Ist nämlich in München die Aktion und da bin ich dann. Ich habe mich vorhin schon, also einfach so, ich moderiere da nichts oder so, sondern ich gehe einfach hin und schaue mir die Aktion an, weil Blackphone hat ja bisher sehr gute Reviews gekriegt. Und wir hatten ja auch schon mal das Gespräch, dass der Regisseur Scott Derrickson, der ja, es war Scott Derrickson, oder?
Ja, der Sinister gemacht hat und den ersten Strange und beim zweiten Strange rausgeflogen.
Ja, und der hat ja mit Sinister den wissenschaftlich bewiesen gruseligsten Film aller Zeiten gemacht.
Hast du den mittlerweile gesehen? Der ist super.
Also ich schaue mir nach Blackphone vielleicht an. Wenn mir Blackphone gefällt, schaue ich mir an.
Das war der erste Horrorfilm, den ich Sebastian empfohlen habe. Mhm. Und eine Punktlandung.
Ja, das hast du schon erzählt.
Das war echt ganz cool. Ja. Er hat mich angerufen irgendwann, so spät, hat mir geschrieben, irgendwie so 23 Uhr. Er so, shit, Eve, der kann wirklich was.
Ich kenne die berühmte Szene in der Garage, glaube ich, oder so, wo er sich dieses Video anschaut, also auf dem Projektor.
Ja, es gibt, der Film lebt von diesen fiesen 8mm Filmen.
Genau. Und das tut richtig weh. Also ich kenne nur diese eine Szene und die war wow.
Der Film ist fies. Also es gibt übrigens eine extrem beschissene Fortsetzung, nicht von Scott Derrickson, die man einfach nur vergessen kann und Müll werfen kann. Aber die hat es irgendwie ins Kino geschafft. es wirkt wirklich wie eine Straight-to-DVD-Fortsetzung. Billow, auch schauspielerisch nicht das Gleiche. Du hast nicht Ethan Hawke oder so. Den kannst du komplett vergessen. Aber der erste... Mega.
Ich kann ja aber damit sagen, weil du jetzt nächste Woche nicht da bist, ich habe dann einen weiteren Stargast für die nächste Besprechung. Ich möchte aber noch nicht sagen, wer, einfach weil der Gast noch nicht 100% sagen kann, ob er kann.
Okay, fair.
Wenn er es nicht kann, dann ist der nächste Gast die zweite Wahl. Nee, keine. Wir gucken mal. Wir gucken, vielleicht schafft das ja. Ich werde das nie auflösen, die erste will die zweite.
Alles klar, aber der zweite Gast wird sich...
Ja, und dann haben wir vielleicht mal wieder was Positives zu reden, weil das ist dann die letzte Folge vom Finale, da muss ja was passieren, wenn dann die Katharsis im Finale kommt und dann bin ich sehr gespannt. Und
es wird ein Rematch nochmal geben zwischen Vader und Obi-Wan.
Ey, das sowieso. Das müssten wir auch, also erstens, weil uns das die Serie quasi so erzählt hat. Also das kann nicht das eine Aufeinandertreffen sein.
Zweitens, weil dann auch nur der Satz,
richtig,
Sinn macht.
Das auch. Und drittens, die hatten ja einen Teaser gezeigt. Es gab mal einen Teaser mit Konzeptzeichnung.
Dieses Teaser-Bild, das sah aus wie auf Mustafar, als wenn sich da Vader und Obi-Wan
durieren. Das war nicht eine Kiesgrube.
Nee.
Und da erwarte ich auch mehr. Und ich erwarte auch mehr, wenn der fucking Kameramann von Oldboy das gefilmt hat. Ich erwarte einfach mehr, da muss mehr gehen. Was man der Serie auch lassen muss jetzt, das Storytelling ist ja, dass Obi-Wan gerade unfähig ist und dass er sich rantastet an das, was er mal wieder werden würde, wenn du so willst. Und, und insofern macht das von einem Storytelling-Seite aus ja Sinn. Na, aber es sind so die kleinen Sachen. Das erste Mal, wie er wieder die Macht benutzt, dass dieses den Fallstoppen von Leia, das macht total Sinn. Ist auch nicht schlecht inszeniert, finde ich. Aber erinnerst du dich an den ersten Moment, wo und wie, wann der genau ist in dieser Serie, wo er das Lichtschwert entzündet? Siehst du? Und das müsste aber genauso inszeniert sein, weil er zögert, das Lichtschwert zu benutzen.
Er zögert und rennt damit weg und dann benutzt er es eigentlich als Taschenlampe.
Wann benutzt er es nochmal als Taschenlampe?
Um zu gucken, wo Vader gerade steht.
Ja, das ist auf jeden Fall die Szene, der es zum ersten Mal entzündet. Ja. Aber das ist der Punkt, ne? Das erste Mal Entzünden des Lichtschwerts ist eigentlich, so wie die Serie geschrieben ist, wichtig. Mhm. Es ist aber nicht so inszeniert, als wäre es wichtig.
Es sollte sich so anfühlen, oh mein Gott, er ist wieder vereint mit seinem Lichtschwert.
Ja, er ist da so ein bisschen im Panikmodus. Von einem Darth Vader, der keinen Imperial March im Hintergrund hat.
Ja, genau.
Und dann fühlt sich auch alles mehr wie ein Cameo an, also auch von Hayden Christensen, weil wir eigentlich wirklich gesehen haben wir ihn nur im Bagdad-Tank und als diese Vision.
Die ich auch.
Die natürlich im Dutch Angle gedreht war für ganz kurz.
Ja. Und die kam vor der lustigen Soundszene, wo er drumrum hätte laufen können. Ich meine, The Unbearable Weight of Massive Talent hat sogar im Trailer schon einen ähnlichen Gag.
Ja, irgendwie war. Ja, hätten Christensen dann noch ein bisschen arg verschwendet. Ich meine, dafür James Earl Jones zurück. Weil wenn ihr da das Vader-Kostüm seht, das ist nicht Hayden Christensen. Hayden Christensen ist keine 2 Meter groß, aber Darth Vader ist 2 Meter groß. Das ist ja der Grund, warum sie in Episode 3 die Beine abgeschnitten haben, damit Darth Vader auf einmal größer ist. Und deswegen ist das nur ein Stuntman, beziehungsweise 2 verschiedene sind's für Darth Vader. Und die Stimme ist dann von James Earl Jones. Ich weiß aber, dass in der deutschen Synchro, ich hab's noch nicht gehört, Hayden Christensens Stimme verändert wurde, damit sie wie Darth Vader klingt. Also seine Synchronstimme. Was aber wirklich eigentlich gar keinen Sinn macht. Also eigentlich müsste man da jemanden nehmen, der auch klingt wie Darth Vader.
Ja, voll.
Ja, ja, komisch. Das sind die kleinen Entscheidungen, an der diese Serie krankt. Und ich bin gespannt, was unsere Gäste dann dazu sagen, wenn sie hoffentlich eine andere Meinung haben und ob die Serie diese Meinung bei uns noch ändert. Das werdet ihr in der nächsten Folgenbesprechung hören. Das könnt ihr natürlich nur hören, wenn ihr uns überall abonniert, vielleicht sogar bewertet, wenn ihr uns toll findet und damit nicht die nächste Folge Nerd und Kultur verpasst. Okay? Dann bis zum nächsten Mal. Und ich habe kein Schlusswort. Hast du ein Schlusswort?
Diesmal musst du ein Schlusswort finden. Ich habe die Begrüßung.
Wenn die Serie was hergeben würde, dann würde ich das ja sagen. Messe, ich habe Jurassic.
Don't lose hope.
Don't lose hope. Ich habe Jurassic World ja zuletzt gesehen und es gibt da einen Kommentar innerhalb des Films, der mich nicht loslässt. Den Jeff Goldblum sagt, also Dr. Ian Malcolm.
Ja.
Sagt ihn. Und es hat mit Jurassic World zu tun, aber ihr könnt jetzt mal im Kopf Jurassic World ersetzen durch Obi-Wan Kenobi für mich, okay? Okay? Mhm. Und er sagt wortwörtlich in diesem Film, und das ist kein Spoiler, Jurassic World, not a fan.